Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Heute mit einer sehr speziellen Ausgabe, denn wir lassen das Serienjahr 2019 Revue passieren. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Nadja.
Hallo.
Und Tim.
Moin.
Was werden wir heute tun? Ihr hört jetzt erstmal nur die beiden hier, meine beiden Kollegen Nadja und Tim. Wenig später kommt dann noch jemand anderes zu Wort. Wir reden ein bisschen über das Jahr 2019 und was da so an Serien über die Bildschirme geflimmert ist. Es geht um alte Titel, um neue Titel und generell vielleicht auch so um ein paar Beobachtungen, was so dieses Jahr los gewesen ist in der Branche. Wir haben das dann so zweigeteilt. Erstmal seid ihr beiden fällig, ja, um das mal so zu sagen. Ihr könnt mir jetzt gleich mal schön erzählen, was bei euch so lief und was ihr gut fandet dieses Jahr. Und später kommt dann noch jemand anderes dazu, das will ich jetzt aber noch nicht verraten. Das ist eine große Überraschung. Also seid gespannt. Und dann auch noch ein paar Tage später, nach diesem Podcast tatsächlich, kommt dann noch ein Jahresrückblick-Podcast. Also ihr seid perfekt aufgestellt für die Feiertage, wenn ihr ein bisschen Serienjunkies-Kontakt auf die Ohren haben wollt. Wir legen jetzt aber erstmal los mit euch beiden und euren persönlichen Jahresrückblicken in Podcast-Form. Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie war denn das Serienjahr 2019 für euch? Nadja, du darfst den Anfang machen.
Also für mich sehr gut. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht alles geschafft hat zu gucken, was man auf der Liste stehen hat. Und da sind durchaus noch einige Serien offen, beziehungsweise einige, die ich angefangen habe und einfach nicht geschafft habe, weiter zu gucken. Und mir das aber auf jeden Fall noch vorgenommen habe, weil sie ja mich überzeugt haben und ich bin zufrieden, ja. Also wir haben auch gerade schon so im Vorfeld ein bisschen über die Absetzungen gesprochen. Meine Serien hat es nicht so sehr erwischt dieses Jahr. Auch schon mal gut. Ja, genau.
Tim, wie sieht es da bei dir aus?
Also ähnlich von der Liste. Ich habe allerdings noch ein paar Sachen geschafft abzuarbeiten, tatsächlich abzuschauen, weil es ist ja letzten Endes ein Vergnügen bei vielen.
Ist es Arbeit?
Ja, sowohl als auch.
Man hat immer den Druck irgendwie, ne? Es fehlt immer doch noch ein bisschen.
Ja, gut, ich muss ja sagen, wir haben ja auch jetzt vor, viele Serien vorzustellen, die wir nicht zwangsläufig jetzt von unserer Arbeit aus haben schauen sollen. Nicht nur die ich jetzt gereviewt habe, sondern gerade auch vielleicht die ich eben nicht auf meinem Radar, in meinem Mikrokosmos vorgestellt habe auf unserer Seite, sondern die ich auch einfach gerne so privat geschaut habe.
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Idee, ne? Mal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Ihr hört uns ja immer wieder in dem Podcast und wir haben auch schon diverse Male über die besten Serien des Jahres gesprochen. Nadja, du warst mit mir und Adam in einem Podcast, da haben wir so ein bisschen ein Halbjahresfazit gezogen über das erste halbe Jahr 2019. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Und jetzt wollen wir erstmal mal gucken, was bei euch jetzt am Ende übrig geblieben ist 2019 und vielleicht auch so, was euch aufgefallen ist, denn ich meine, es ist jetzt keine große Erkenntnis, dass es mehr Serien geworden sind, auch in diesem Jahr wieder, ne? Mhm. Also die Auswahl ist nach wie vor gigantisch groß und wahrscheinlich so groß wie selten zuvor, aber einem fällt ja vielleicht auch so ein bisschen Themen auf, die vorwiegend behandelt wurden. Und also gewisse Richtungen in den Serien gegangen sind. Also bei mir persönlich war es zum Beispiel sehr auffällig, dass es durchaus politisch zugegangen ist dieses Jahr. Jetzt nicht, dass direkt irgendwelche aktuellen Sachen konkret aufgegriffen wurden, sondern dass halt irgendwie viele Gleichnisse in Serienform aufgestellt wurden. Nadja, ich denke so ein bisschen an Tschernobyl, was man natürlich gut anwenden kann auf Versagen von Politik und Katastrophen, die dann auch unsere Umwelt beeinflussen. When They See Us, das hat mir alles schon erwähnt, fand ich schon irgendwie auffällig.
Ja, auch vor allem ganz aktuell The Good Fight.
Ja.
Was ja wirklich ganz explizit die Trump-Administration angreift und aufgreift. Also ja, da hast du schon auch recht, das stimmt. Also viele, die trauen sich irgendwie ein bisschen mehr, ne? Also weiß nicht, wie es bei The Politician ist.
Ja.
Das habe ich nicht gesehen, aber
Kann man vielleicht auch mit anführen, das stimmt allerdings, ja, die Netflix-Serie, aber da ist es, glaube ich, noch so ein bisschen rosaroter, wie halt Ryan Murphy gerne so operiert, ne, so ein bisschen überspitzt das Ganze. Aber logisch, da ist auch eine gewisse Parallelität zu sehen zu gewissen aktuellen Themen.
Wie Nadja gerade sagte, die trauen sich vielleicht mehr, ist tatsächlich ein Stichwort, weil ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass es nicht nur thematisch in vielen Serien um Politik ging, es gab einfach sehr viele Seitenhiebe tatsächlich auch. Also ich habe Anspielungen in Serien wie Mr. Robot waren einige zu merken. Interessanterweise ist South Park wesentlich politischer geworden. Ich fand, die sind in den letzten Jahren, haben sie sich immer so ein bisschen mehr versteckt, weil sie nicht ganz so viel machen wollen in diese Richtung. Und da haben sie sich jetzt mit etwaigen China-Episoden beispielsweise sehr weit wieder aus dem Fenster gelehnt, aus dem Satire-Fenster. Und das fällt einem durchaus in mehreren Serien auf, tatsächlich. Aber
sowas wollen wir ja eigentlich auch ein bisschen sehen. Ne? Es ist natürlich Serienunterhaltungsmedium. Wir wollen da unseren Spaß mit haben. Wir wollen da ein bisschen auch vielleicht unserer relativ finsteren Umwelt entfliehen. Ne? Ein bisschen Füße hoch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn sich irgendwie Serien wirklich was trauen und dann mal auch versuchen, ein bisschen gewagter vielleicht Geschichten zu erzählen und auch ihre Leute, die Zuschauer, die sie gucken, vielleicht ein bisschen wach zu rütteln. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
Ja, das stimmt, genau. Solange es noch die Serien gibt, bei denen man einfach nur die Füße hochlegen darf. Ja,
die
darf
nicht
fehlen. Ich finde, dass dieser Ausgleich doch irgendwie sein muss.
Ja. Na, dann gehen wir gleich mal ein bisschen ins Detail. Welche Serien waren es denn bei euch? Ich fange mal jetzt nochmal wieder bei dir an, Nadja, bei denen ihr die Füße hochgelegt habt. Hast du da irgendwie gleich was parat, wo du gesagt hast, das war dieses Jahr so ein bisschen mein Wohlfühlding, wo ich mich gut habe fallen lassen können?
Ja, was Neues jetzt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber was mich total unterhält, ist Modern Love.
Ja, das, bei Amazon, ne?
Genau, das ist ja auch wirklich noch nicht lange draußen. Das sind wirklich abgeschlossene kleine Episoden, halbe Stunde jeweils. Und das spielen unheimlich bekannte Leute mit.
Ja.
Anne Hathaway und Tina
John Slattery, den wir lieben,
ja,
aus Mad Men.
Natürlich. Wahnsinns-Cast und ja, jede Episode erzählt eine ganz eigene Geschichte, die aus der Kolumne Modern Love von, was ist das, das American Life? Oder
und New Yorker Magazine, ja, genau, oder sowas, genau, in der Richtung, ne?
Ja, genau, New York Magazine, genau. Und es spielt immer in New York und es geht immer in irgendeiner Form um Liebe. Und das ist manchmal auch sehr traurig.
Ja.
Also es ist jetzt nicht nur super Wohlfühlcharakter dabei. Aber das ist wirklich sehr schön gemacht. Und da kann man auch mal einfach zwischendurch eine Episode gucken. Und
ist wie so ein Kurzfilm, so, ne?
Ja,
ich habe ein paar Folgen gesehen.
Ja.
Und ich erinnere mich sehr gut an die erste, die war sehr rührend. Da geht es irgendwie, da spielt, glaube ich, Christine Milotti die Hauptrolle. Und da geht es um ihren Charakter und einen, wie nennt man das?
Ein
Portier,
ja,
oder
genau,
so, ne, von ihrem Wohnkomplex, wo sie ist. Und es ist eine sehr herzliche Geschichte tatsächlich, die sich dann da entspinnt. Und aber wie so oft bei so Anthologiesachen oder so losgelösten Geschichten, haben es ja zum Beispiel auch bei Romanovs gesehen, waren ja auch immer so einzelne Geschichten auf eine Folge.
Ja.
Es gibt ja so die Ausreißer nach oben und nach unten, glaube ich. Ne?
Auf jeden Fall, genau. Aber es entspricht ja auch verschiedene Leute Verschiedenes an. Ne? Also deswegen glaube ich, dass da wirklich jeder irgendwie so eine Episode finden wird, die ihn mitnimmt. Und also kann ich empfehlen, einfach mal so zwischendurch Kost.
Ja. Modern Love war relativ frisch, in der zweiten Jahreshälfte auch gestartet, wenn ich mich recht erinnere.
Auf jeden Fall,
wir hatten ja gerade ein bisschen überlegt, was so, ob man überhaupt einen guten Vergleich machen kann zwischen der ersten Jahreshälfte und der zweiten, wo seine Favoriten nicht so wiedergefunden haben. Tim, wie war das bei dir? Hast du jetzt einen neueren Titel, der irgendwie bei dir auf der Liste ganz weit oben ist, oder auch eher was in der ersten Hälfte des Jahres lief?
Tatsächlich auch neueren, gerade wenn wir von Füße hochlegen und Leichtigkeit reden, fällt mir spontan sofort Terry Pratchett Humor ein,
ja,
und da Stichwort Good Omens dann. Das ist eine Serie gewesen, die wirklich Humor und Leichtigkeit in einem wirklich angenehm verdaulichen Konzept wirklich zusammengeführt hat. Und ja, ich muss einfach sagen, das ist zu einem Witz von David Tennant und Michael Sheen wunderbar getragen. Und es hat einfach auch die Geschichte, weil es halt so, es wird ja nicht zu religiös, auch wenn es natürlich mit um Religion geht, aber das verarbeitet das Ganze auf einer angenehmen Ebene einfach. Und das ist was mich einfach weitergetrieben hat, die Serie wirklich von vorn bis hinten durchzuschauen.
Ja, Ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird ja ein bunter Misch an verschiedenen Titeln werden. Ne? Wir springen jetzt natürlich gerade, sind wir noch im Amazon-Bereich irgendwie, hat sich das so eingereiht.
Ja. So, ja.
Zwei Titel da, hintereinander. Aber ich kann euch versprechen, es wird noch relativ wechselhaft, was die Genre wahrscheinlich angeht, die hier von euch genannt werden.
Ja, ich glaube, wir haben nicht so viele Überschneidungen, Tim, oder?
Wenig, ne?
Finde ich aber tatsächlich nicht unspannend.
Ja. Das ist, denke ich, auch mal interessant, ja. Also
vielleicht finden wir eine Serie,
ja, die sich bei euch überschneidet, oder? Looking for Alaska haben wir gefunden.
Tatsächlich, weil wir aber auch beide die, das Buch gelesen haben dazu.
Ja, genau.
Das war also eine Hulu-Produktion, ne? Coming-of-Age-Geschichte, die dahinter steckt.
Ja.
Um was ging es nochmal so? Um die Leute nochmal ein bisschen abzuholen?
Das ist im Internat. Die Hauptperson ist Miles, der Patch genannt wird und von Charlie Plummer gespielt ist. Der kommt frisch ans Internat und verknallt sich direkt in ein Mädchen, das heißt Alaska. Und die ist so ein bisschen mysteriös, rätselhaft und also so viel spoilern will man eigentlich gar nicht. Es ist auch der Roman, haben wir auch gerade nochmal gesagt, ist ja recht kurz. Also, dass sie daraus noch eine Miniserie immerhin geschafft haben, ist ja auch schon was. Aber ich habe die ersten zwei Episoden leider erst gesehen. Die will ich auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Und ich finde, die Atmosphäre kommt total gut rüber.
Ja, es dreht sich wie viele Coming-of-Age-Geschichten vor allem auch um Liebe, aber auch um Freundschaft vor allen Dingen sehr viel.
Ja, um Mutproben. Ich erinnere mich, es gibt da so zwei rivalisierende Freundschaftskreise, die sich dann gegenseitig die absurdesten Streiche spielen. Ich glaube, das Beste ist, als die wohnen so bungalows, die Jugendlichen dort, und die mauern dann einfach zwei Leute in ihrem Bungalow ein.
Okay, ein bisschen morbide so. Irgendwie.
Ja, aber das ist jetzt gar keine große Sache. Also so, die spielen sich halt gegenseitig ziemlich krasse Streiche. Und das ist wirklich eigentlich ganz witzig, ja. Also obwohl es klingt vielleicht witziger, als die Serie ist.
Ja.
Also das ist schon sehr ernsthaft alles auch.
Ja, es mischt sich so ein bisschen. Es beginnt etwas leichter und geht auch in der Mitte ein bisschen leichter. Und es hat aber immer wieder ernste Momente. Und gerade gen Ende wird es etwas dramatischer. Aber es hat halt dadurch aber auch eine gewisse Spannungskurve, die im Grunde entsteht, dadurch, dass es dramatischer wird. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Ich habe es auch noch nicht ganz durchgeschaut. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Aber das Buch gibt ja noch, also es war noch genug vom Buch letztendlich da, um die Miniserie zu beenden. Mehr hätte man, glaube ich, aber auch vom Umfang her gar nicht machen können. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es jetzt auch nach dem Ende abgeschlossen wird und dass sie nicht noch etwas hinterher schieben möchten.
Ja. Wie zum Beispiel bei Big Little Lies.
Big Little Lies, schöner Übergang. Ja. Ich wollte nämlich gerade was fragen, also in die Richtung fragen, wir haben jetzt drei neue Titel genannt. Ist denn irgendwas Altes dabei, was ihr gesehen habt, wo ihr dachtet, oh, das war gar nicht so verkehrt? Big Little Lies, war das was bei dir, Nadja? Weil ich war so ein bisschen...
Ja, geschaut habe ich es halt auch. Die erste Staffel fand ich sehr gut. Ich habe da auch das Buch gelesen. Und da hat es mich schon ein bisschen geärgert, weil die zweite Staffel wurde im Prinzip aus den letzten 10 Seiten des Buches aufgebauscht und noch zig Handlungsstränge hinzugefügt. Und ich weiß nicht, also das hätte dann doch einfach vielleicht nicht sein müssen. Also so gut wie die Schauspieler sind und auch das Setting dort, also diese tollen...
Konnte leider nicht wirklich an die Erfolgsgeschichte der ersten Staffel anschließen. Ich muss sagen, Meryl Streep war sehr sonderbar, aber irgendwie faszinierend.
Genau, das hast du gut gesagt.
In ihrer Rolle da, die sie da übernommen hat in der zweiten Staffel.
Die ja auch komplett neu hinzugedichtet wurde, die es auch im Buch gar nicht gab.
Es gab auch ein bisschen Stress in den Kulissen, habe ich gelesen irgendwie. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat von der Regisseurin, das ist eine sehr bekannte, die hier die für den Jean-Marc Vallée eingesprungen ist. Die dann, ich glaube, Andrea Arnold war es gewesen. Die wurde dann aber im Nachhinein in der Produktion ein bisschen ausgeschlossen aus dem Final Cut. Dann haben sie wieder Jean-Marc Vallée rangeholt und das versucht so umzuschneiden, wie die erste Staffel aussah. Und im Endeffekt hat man das auch ein bisschen gesehen. Also es war dann irgendwie nicht mehr so richtig rund.
Ja.
Und der Zauber war verflogen, weil ich muss auch sagen, die erste Staffel war eine absolute Überraschung. Für mich persönlich zumindest. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich für so eine Serie dann begeistern kann. Und die zweite war dann irgendwann dann nur so ein, ich guck's jetzt zu Ende. Es ist so absurd, was da gerade passiert. Und ich weiß nicht wirklich, was passiert, aber ich muss es jetzt beenden.
Ja, das stimmt. Er ist auch ganz schön ausgereizt worden, so einzelne Stränge, ne? Also das hätte man auch in kürzerer Zeit erzählen können, was sie noch sagen wollten. Ja, schade drum, aber ich weiß nicht, ob es jetzt dabei bleibt. Direkt abgesetzt wurde es bisher nicht. Nee, eine dritte Staffel kommt hoffentlich dann doch nicht mehr.
Nee, braucht's eigentlich nicht.
Zumal die ja nun auch alle ganz gut beschäftigt sind.
Das stimmt allerdings. Vor allem Reese Witherspoon, die, wenn sie nicht irgendwo gerade auftritt als Schauspielerin, wie zum Beispiel in The Morning Show, irgendwie permanent dabei ist, Bücher zu adaptieren für diverse Sender. Ich glaube, genau, es gibt...
nächstes Jahr ist Little Fires Everywhere, habe ich auch gelesen.
Ja, Nadja ist perfekt vorbereitet.
Ja, das kann auch gut werden, wenn es, also ich meine, das ist immer das Problem, ne? Sie nehmen eine Romanvorlage und dann soll eine Serie draus gemacht werden und das funktioniert einfach nicht, weil dann lasst es doch direkt von Anfang an bei einer Miniserie und dann ist gut und ich bin auch damit wirklich zufrieden. Ich finde, Miniserien können so stark sein, siehe Tschernobyl auch und so. Das reicht dann einfach. Also
immer dieser Hang, unbedingt weitermachen zu müssen, ne? Es ist,
wenn es einmal erfolgreich ist. Ich meine, ist es ja auch schon, Serien haben als Format gegenüber Filmen, hast du natürlich, können sie Büchern, finde ich, einfach besser gerecht werden, weil sie einfach dem Ganzen mehr Zeit geben. Aber da nach hinten raus Zeit herauszuschinden, nur weil es erfolgreich ist, das funktioniert für mich in den seltensten Fällen wirklich gut dann. Mhm.
Aber ich finde, das ist gerade so ein ganz, ganz doofer Trend. Also es wird sehr viel adaptiert und
wenig originelle Sachen, das stimmt. Ja,
ja, es ist immer, auf der einen Seite sage ich mir immer, es gibt ja coole Vorlagen da draußen und es ist cool, dass die dann vielleicht auch wirklich adaptiert werden und auch von guten Leuten, dass die dann eine eigene Idee damit bringen vielleicht. Prominentes Beispiel war jetzt zum Beispiel auch Watchmen gewesen, ne, wo man auch eine Vorlage hatte, aber die komplett anders angepackt hat, was natürlich sehr spannend ist. Und deswegen sage ich, wenn das Material da ist, warum nicht? Aber natürlich bin ich auch jemand, der gerne Originalstoffe sehen will. Also irgendwie auch eine gut ausgearbeitete Geschichte, der vielleicht jetzt nicht eine Buchreihe zugrunde legt oder irgendeinen Roman, weil das ist natürlich auch spannend zu sehen, wenn da wirklich noch ein Serienmacher oder Serienmacherin der eigene Autor ist und sich natürlich Gedanken machen muss, was will ich für eine Geschichte erzählen.
Ja,
aber ist klar, dieser Miniserientrend, der ist jetzt nicht schon, nicht erst in diesem Jahr sehr auffällig. Du hast Good Omens erwähnt, ist ja im Endeffekt auch, passt ja auch gut da rein in diese Kategorisierung, ne?
Ja, Good Omens hat den Vorteil, dass es einfach auch eine gewisse, eine zeitlose Geschichte ist letzten Endes und da, die kannst du eigentlich in jede Zeitperiode oder in jeder Zeitperiode adaptieren. Das hätte man in 10 Jahren noch machen können, in 20 Jahren, man hätte es auch vor 20 Jahren machen können. Das ist sicherlich auch ein Vorteil an diesem Stoff gewesen, speziell.
Ja.
Im Vergleich zu Sachen, die gebunden sind vielleicht an unsere Zeitperiode.
Ich wollte gerade Mini-Übergang schaffen zu einer Serie, der vielleicht keine Vorlage zugrunde liegt, die du sehr gern hast, Tim, und zwar Into the Badlands. Aber das ist mir eingefallen, eigentlich gibt es da auch eine Vorlage im Groben. Ne? Ich glaube, die Reise gen Westen oder so heißt das, glaube ich. So eine alte chinesische Fabel, glaube ich, auf die das so ein bisschen baut
zumindest. Also ganz rudimentär beruht so ein bisschen darauf, aber auf diesem Fundament haben sie sowas von etwas Eigenständiges geschaffen, dass sehr einzigartig in seiner Machart auch einfach war, dass man auch nicht wirklich viel merken würde, dass es auf bestimmten Geschichten basiert. Das ist wirklich auch wirklich nur der Fuß, würde ich sagen, für Into the Badlands.
Das ist eine Martial-Arts-Serie von AMC, die hier zulande bei Amazon zu sehen ist und auch dieses Jahr zu Ende gegangen ist, wie viele andere Serien. Aber Tim, wir beide waren noch mit immer die einzige Redaktion, die sehr gerne gesehen haben.
Stimmt,
du hast, glaube ich, auch noch mal was zugeschrieben zum Finale dann.
Genau.
Ist ein ziemlich eigenes, wie du schon gesagt hast, eigenartiges Ding, aber sehr sympathisch, coole Darsteller, coole Martial-Arts-Sequenzen, auch ein gewisses episches Ausmaß, was sie sich vorschreiben. War schon so eine kleine Perle, oder?
Definitiv. Wurde gerne übersehen, glaube ich, aber es ist auch eine Serie, bei der man sich im Grunde ein gewisses Stück entspannen kann, weil man kann sie einfach schauen, man muss sich nicht zu viele Gedanken machen, kann es einfach auf sich wirken lassen und Spaß daran haben. Ich habe dieses Jahr so viele schwieriger verdauliche Serien geschaut, dass Into the Badlands einfach eine willkommene Abwechslung ist. Und auch in dem Sinne ist es nicht so, dass die Serie simpel aufgebaut ist. Sie hat einfach eine sehr schöne, eigenständige Welt aufgebaut. Die Kampfszenen sind fantastisch choreografiert. Ich muss sagen, das ist das mit Abstand das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe, letzten Endes. Auch die Regie, die ganze Farbgebung, die dem Ganzen zugrunde geht. Du siehst Bilder aus dieser Serie und du weißt einfach, selbst wenn du nicht gleich alle Charaktere siehst, du kannst die Serie einfach an ihrem Look identifizieren allein schon. Und wie du schon sagtest, super sympathische Darsteller, kaum wirklich richtig Bekannte. Ich muss überlegen, wer wäre der bekannteste? Wir haben
Martin Chockers war in den ersten Staffeln, glaube ich, das ist so einer, ich glaube, der hat in Triple X mal eine Hauptrolle gespielt als Fiesling oder so. Das war ansonsten, haben wir natürlich einen Hauptdarsteller, wo ich den Namen immer durcheinander bringe. Es ist
Daniel Wu,
genau, ja. Der viel zu klein ist eigentlich für, also der müsste ein größerer Star sein, sagen wir es so. aber ist er irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Ist ein bisschen schade, aber vielleicht wird es ja jetzt was, dass er langsam mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er ist wirklich ziemlich cool.
Ja, definitiv. Also er hat eine gewisse Ausstrahlung, aber er hat dieses natürliche Charisma und gerade bei so einer Serie, du merkst, dass er seine Stunts selbst macht und dass er das, was er da tut, körperlich auch wirklich kann.
Ja.
Und aber es gilt für so viele Darsteller letzten Endes. Es ist für so viele frische Gesichter, die ich vorher auch noch nicht kannte. Wie zum Beispiel Emily Beecham als
Widow.
Einfach eine unglaublich gute Ausstrahlung, genauso wie ihre Kollegin Ellie Unitas heißt sie, glaube ich. Die beiden sind. So, Emily Beecham ist keine Newcomerin gewesen. Sie hat viele britische Sachen gemacht, aber hier überhaupt nicht präsent, aber dementsprechend auch ein wirklich unverbrauchtes Gesicht und mit einer auch Gestik und Ausstrahlung, die einfach mit auch der Hilfe der guten Regie wunderbar eingefangen wird.
Ja.
Und die Serie macht ja auch das, was sie wirklich auch schön macht. Ich hab manchmal oft Probleme mit so Comic Reliefs, weil sie schnell für mich zu albern sind. Das war in diesem Fall, im Fall von dieser guten Charakters Barty, so gar nicht der Fall. Ich mochte ihn sogar im Grunde sehr, sehr. Der hat die nötige Lockerheit einfach mitgebracht. Der wird auch gespielt von Nick Frost, den ich vorher auch kannte, weil ich bin ja großer Edgar Wright-Fan, muss ich sagen. Und daher wird Nick Frost den Leuten vielleicht dann doch tatsächlich auch noch ein Begriff sein. Und das ist aber auch, die Serie hatte einmal eine nette Abwechslung, die wirklich ihre Charaktere wunderbar ausbalanciert hat. Und wie gesagt, ich konnte dabei abschalten und mir diese wunderschönen choreografierten Action-Szenen und diese wirklich eigenständige Welt lange und gerne angucken.
Ja.
Wirklich schade, dass sie geendet ist letzten
Endes. Aber sie ist zu Ende gegangen und das ist vielleicht auch okay. Ich glaube, sie hätten noch ein paar Ideen gehabt. Sie haben ein schönes Schlussbild am Ende gehabt. Aber für jeden, der diese Serie nicht kennt, schaut doch mal rein. Nadja, wir haben jetzt den Martial-Arts-Teil hinter uns gebracht. Also noch nicht ganz, eigentlich gibt es noch eine andere, aber du musst auch noch mal zu Wort kommen. Und zwar war das jetzt ja auch ein Titel, der jetzt schon ein paar Jahre lief. War für dich dieses Jahr auch wieder was dabei, wo du sagst, das guckst du jetzt schon seit vielen Jahren und das hat sein Niveau gehalten? Oder das war irgendwie auch was, wo du sagst, da kann ich immer reinschauen, weil ich weiß, was ich daran habe?
Ja klar, das ist natürlich This Is Us.
Die Familiengeschichte schlechthin.
Ja, mittlerweile in der vierten Staffel.
Ja.
Und das ist auch ein Beispiel für das, was wir vorhin gesagt haben, dass Dan Fogelman, der Schöpfer und Mann hinter der Serie, einfach ein Konzept hat. Und der hat auch das genehmigt bekommen, er darf 6 Staffeln machen und er kann einfach eine runde Serie abliefern und das freut mich jetzt schon,
ja,
dass es kein abgehetztes Ende geben wird.
Es ist ein Vorteil, ne? Der kann planen im Endeffekt jetzt sehr gut, was er in den bis noch 3 oder 2,5 Staffeln machen will.
Eben. Und die schaffen das immer wieder. Also es gibt immer so Themen pro Staffel, würde ich sagen, die so ein bisschen aufgearbeitet werden. Und jetzt ist nochmal eine neue Ebene dazugekommen und ja, also das ist immer wieder irgendwie doch abwechslungsreich und auch so normale Dinge, alltägliche Dinge können irgendwie spannend dargestellt werden und die einfach wie die Charaktere miteinander agieren und also da gibt es einfach bei so einem großen Cast unheimlich viele Möglichkeiten und dann dazu noch diese Zeitsprünge, was ich total liebe, also wirklich, ja. Und das machen sie auch total gut, diejenigen von den Darstellern, die sich verkleiden dürfen, zum Beispiel Mandy Moore, finde ich, wird auch immer so ein bisschen übersehen dafür, also ich glaube, letztes Jahr war sie, glaube ich, für den Golden Globe nominiert, aber sonst, ich weiß nicht, es wird oft so, ach ja, die Familienserie, so ein bisschen abgetan, aber das ist schon eine grandiose Leistung, was sie
hinlegt. Guilty as charged, also ich habe für mich auch irgendwann den Schlussstrich gezogen.
Ich weiß, du bist aber auch wirklich sehr streng.
Ja, das ist so, ja.
Ja, naja, ich streite gar nicht ab, es ist schon immer mal auch ein bisschen schmalzig, aber das ist das, was man dann manchmal eben auch, also ich zumindest brauche und ich finde, sie machen es auf eine nette Weise, also es driftet nie zu sehr ab, gibt auch manchmal ein Comic Relief und dann ist eben wieder eine andere Zeitebene dran und da ist dann eine andere Story, also das ist irgendwie hält sich gut die Waage, finde ich.
Aber hast du da irgendwie so eine Gegenantwort in Serienform? Also das ist natürlich jetzt sehr emotional und berührend und du hast es selber gesagt, so ein bisschen schmalzig, aber du fühlst dich halt wohl in dieses Aswelt. Gab es da irgendwas dieses Jahr, ob jetzt neu oder alt, wo du dich, also positiv unwohl, ne? Dieses, wo
so man guilty sagt, pleasure-mäßig.
Nee, nicht, das von mir aus auch, aber auch so in der Richtung, du weißt, es ist sehr schwer, sich das anzugucken, was da gerade läuft, aber du musst es sehen, weil es so wichtig ist. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Jahr genug Kandidaten, die man da erwähnen könnte. Gab es da bei dir noch irgendwas, was sehr rausgestochen hat? So eine schwierige Serie? Ich nenne es mal so.
Also eine alte jetzt, meinst du?
Wie du magst, also alt so, oder neu.
Also Tschernobyl meinst du?
Zum Beispiel wäre das
neuen,
sowas,
genau. Ja. Also das war jetzt.
Haben wir ja auch schon neue, ja, das, sehr oft besprochen.
Ist
ja.
Jetzt schon doch sehr ausgeweitet worden, wie gut die war und wie heftig das alles war. Und interessant fand ich da nur, dass einige Leute das hintereinander weggebinged haben, weil es halt so spannend war, dass man gar nicht aufhören konnte und einfach wissen wollte, wie geht's weiter. Und so jemand wie ich habe wirklich dann nach ein, spätestens zwei Folgen ging es nicht mehr.
Ja.
Also das war dann einfach zu viel. Und dann musste mal wieder irgendwie Abwechslung rein.
Ja.
Ja, also das habe ich jetzt so von verschiedenen Leuten immer so gehört, wie unterschiedlich damit umgegangen wurde. Aber ja, das war schon wirklich mal was ganz Neues auch. Mhm. Also so, die haben sich auch einiges getraut. Eben, und das war aber auch wichtig. Und es war wichtig, das auch mal so ins Fernsehen zu bringen.
Ja. Tim, bei dir auch was in der Richtung? Also du hast ja jetzt auch schon viele Titel erwähnt, die dir gut getan haben, in Anführungszeichen. Gab es doch oder gibt es aktuell noch irgendwas, was dich so reizt, auch was, wo du viel überlegen musst, was vielleicht noch in der Serie alles drinsteckt? Ich schiele so ein bisschen auf Mr. Robot, muss ich ganz ehrlich sagen. ich bin ja auch gerade mittendrin in der finalen Staffel und da kommen ab und zu auch so unwohlige Gefühle hoch, weil es krass ist, was sie erzählen und wie sie es erzählen. Aber es ist unfassbar spannend, trotzdem weiterzuschauen.
Ich habe immer gehofft, dass es sich so fängt, beziehungsweise so nochmal so steigern kann, was zwischendurch kaum machbar war. Aber sie wechseln sich wunderbar mit Episoden oder auch Gimmick-Episoden, die faszinierend zu schauen sind. Sie haben einfach auch Ideen gehabt. Wir hatten ja auch vor ein paar Seasons mal die Episode, die in einem Tracking-Shot letzten Endes mit ein oder zwei unsichtbaren Schnitten gedreht wurde. Es war unglaublich spannend und faszinierend. Sie haben jetzt eine gedreht gehabt, die ohne Dialog auskommt. Und das sind so faszinierende Episoden, wo man denkt, wie gut muss ein Regisseur sein, damit dieses Konzept tatsächlich aufgeht. Und Sam Esmail hatte einfach einen klasse Job gemacht, muss ich sagen. Und
gleichzeitig ist in der vierten Staffel, die jetzt auch die letzte ist, werden nochmal neue Geheimnisse gelüftet, die wahnsinnig mitreißend sind und dich als Wrack zurücklassen.
Letztens gab es
bei mir da so eine Episode, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Endet ja noch dieses Jahr, wieder eine von den vielen Serien.
Endet die jetzt bei unserem Jahr Stand, ist es weniger als einer Woche mit dem Doppelfolgenfinale.
Genau. Aber sie gehen nochmal all in, würde ich fast sagen.
Ja, also
das ist bewegt irgendwie. Hätte ich gar nicht so gedacht, weil es ist so lange her gewesen, dass ich das letzte Mal Mr. Robot gesehen habe. Und der Einstieg war ein bisschen schwierig, weil es jetzt so lange her war, aber ich bin auf einmal wieder voll gebannt. Also es ist erstaunlich.
Sie haben tatsächlich auch hintereinander mehrere Episoden gehabt, die einen ganz schön mitgenommen haben. Bei mir war es speziell nicht nur eine große Twist-Episode in Bezug auf den Hauptcharakter, ohne zu viel zu verraten. Es war sogar eher eine davor, wo eher etwas weiter moralisch geht und etwas tiefer bohrt und es wirklich unangenehm ist und einem Menschen gegenübersteht, der sehr sympathisch dargestellt wurde, doch weiter geht für sein Ziel, als man es gerne hätte, wirklich letzten Endes. Man fühlt sich Stück für Stück unwohl und es passiert auch dadurch, er verursacht dadurch auch etwas, was einem beim Zugucken schon wirklich, allein bei der Vorstellung unwohl ist, aber das Mr. Robot geht gerne dahin, wo es weh tut, aber es belohnt den Zuschauer, auch gerade den aufmerksamen Zuschauer mit einer sehr, 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 sehr gut durchdachten Geschichte letzten Endes.
Ja.
Es fügen sich so viele Puzzlestücke letzten Endes, die schon in vorigen Seasons sehr subtil gestreut würden, fügen sich jetzt als Gesamtbild noch zusammen und das ist eine große Kunst, die man jetzt in der Serienlandschaft selten sieht. Und ich habe in meinen Reviews auch schon geschrieben, mir gehen stellenweise die Superlative aus. Ich dachte irgendwann, ich kam mir schon ein bisschen blöd vor zu sagen, oh, das wird schon wieder 5 Sterne für dieses Ding geben. Aber sie sind einfach allesamt, also so viele Episoden sind hintereinander so unglaublich packend und gut gewesen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie sie das Ganze jetzt beenden.
Ja, definitiv. Bin ich bei dir. Wir schießen noch ein bisschen aus der Hüfte. Was hast du denn noch bei dir auf dem Zettel stehen, Nadja? Irgendwas ganz Wichtiges, was du unbedingt noch loswerden willst, was sich dieses Jahr umgetrieben hat in der Serienwelt?
Ich glaube, ich bin tatsächlich die Einzige hier in der Redaktion, die die Morningshow ganz gern guckt.
Tatsächlich kann ich dir da sagen, dass Hanna da auch, das werdet ihr demnächst auch noch hören, auch irgendwie dafür jetzt ein gewisses Interesse entwickelt hat und das sehr faszinierend findet.
Achso, okay, das habe ich nicht gekriegt. Du
bist auch ein Morningshow-Verfechter oder eine Verfechterin.
Ja, genau. Ich war ein bisschen skeptisch vorher, weil, ich weiß nicht, ich hatte es auch im Vorfeld schon so ein bisschen negative Kritiken, keine Ahnung. Also ich wusste auch nicht so richtig, was kommt da auf uns zu, aber ich bin doch ganz schön drin. Ja, also es fehlt jetzt nur noch eine Folge, die am Freitag rauskommt. Ich finde es gut. Also es greift auch nochmal viele Dinge auf. Es geht ja da sehr um sexuelle Belästigung in verschiedenen Varianten und wie am Arbeitsplatz damit umgegangen wird und so. Und das sind schon Themen, die einen wirklich auch mal so zum Nachdenken bringen. Dieses Mann-Frau-Ding, so, was ist höflich, was ist schmeichelnd, was ist dann einfach schon zu viel und gute Schauspieler auf jeden Fall. Und was für mich meistens ein Pluspunkt ist, sind diese ganz große Cast, wenn wirklich aus vielen Ecken da Storys rauskommen und das machen die ganz gut. Genau, vor allem Reese Witherspoon macht das auch wieder super. Also ich werde wirklich mehr und mehr zum Fan. Ja, also die hat sich ja, glaube ich, komplett etabliert aus ihrer Rom-Com-Ecke heraus. Ja. Und das gefällt mir sehr gut. Jennifer Aniston ist halt Jennifer Aniston. Das ist aber auch okay, finde ich, in der Rolle.
Ich bin sehr gespannt bei Reese Witherspoon, ob es da irgendwann den Punkt gibt, wo sie sich komplett, also sie hat sich ja jetzt schon ein Stück weit neu erfunden, nachdem sie in dieser Rom-Com-Ecke war. Ich denke an sowas wie Sweet Home Alabama und so. Hätte sich daran noch erinnern und solche
Geschichten. Ja, Legally Blonde ist halt
sowas. Vor allem, und sie hat ja dann einen riesen Sprung gemacht, war zwischendurch mal gar nicht mehr so auf meinem
Radar. Ja, ich glaube, das ging los mit Walk the Line, ne?
Ja, genau. Und dann kam sowas wie, nicht Into the Wild, sondern The Wild. Nur Wild? Nur Wild, glaube ich.
Ich glaube, Wild heißt das nur,
Und ich bin sehr gespannt, wenn sie vielleicht noch den Punkt erreicht, wo sie sich auch nochmal dann ein weiteres Mal neu erfindet, dann vielleicht in diese, in eine dunkle Drama-Ecke geht. Also bisher sind ja die Projekte, die sie jetzt hat, ja auch sehr, finde ich ja auch gut, weibliche Perspektive auch sehr so erzählt auch, ne? Und sie nimmt sich auch irgendwie Bücher an von weiblichen Autorinnen oder von Schriftstellerinnen, die sie selber irgendwie bewegt haben und wo sie denkt, ich kann nicht eine coole Geschichte machen. Aber vielleicht gibt es irgendwann den Punkt bei ihr, wo sie sagt, okay, jetzt würde ich gerne ballern. Und dann denken alle, okay, Reese, mach was du willst. Ganz ehrlich, du hast es dir verdient. Ja. Warum nicht? Das wäre auch spannend zu sehen, wenn da noch eine Neuerfindung stattfindet.
Also sie ist jetzt so Mitte 40, glaube ich.
Ja,
Anfang Mitte glaube, 40.
Ja.
Also es ist ja noch genug Zeit.
Ja, warum denn nicht?
Ja. Und nee, das
so wie mit Charlize Theron, die ja auch dann irgendwie im weiteren Verlauf ihrer Karriere so wie Mad Max oder Atomic Blonde auf einmal auch gesagt
Atomic
hat,
Blonde,
okay,
genau,
komm, jetzt kicke ich ein bisschen Ass, was soll's, ich hab Bock drauf. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn dann Darsteller und Darstellerin so ein bisschen mit ihrem Ruf, beziehungsweise, wie kann man es sagen, also was man für ihn erwartet und damit halt brechen irgendwie, ne? Das ist schon spannend irgendwie.
Ansonsten wollte ich noch einmal kurz das Comeback von Veronica Mars zumindest erwähnen, das war auch was, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Hast du es gesehen, Tim? Oder?
Mittlerweile ja.
Ja, also es war jetzt vielleicht nicht 5 Sterne wert, aber ich fand es trotzdem einfach nett.
Der Weg hat mir besser als das Ziel gefallen, wie, glaube ich, den meisten Leuten.
Ja. Ich habe noch nie eine Folge Veronica Mars tatsächlich gesehen, also weiß nicht. Es ist auch, glaube ich, in Deutschland, ich weiß gar nicht, wo es zu sehen ist. Es gab immer so ein bisschen das Problem, dass man es nirgendwo richtig gefunden
DVD
hat.
Halt, ne? Also es lief mal irgendwann im Nachtprogramm bei ZDF oder so, aber mittlerweile gibt es das sicher auch auf DVD.
Ich glaube, ich habe es damals über DVDs geschaut, wirklich tatsächlich, bevor es auf irgendeinem Sender lief.
Ja. Aber das Revival, nochmal 8 Folgen gab es ja mit Kristen Bell nochmal in der Rolle, war für Fans gut, wie würdet ihr es sagen?
Es war okay, ja. Also, es war okay.
Ja.
Genau. Also, ich habe mich trotz allem gefreut, die Figuren wieder zu sehen. Sie haben ja doch sehr viele wieder zurückbekommen. Mhm. Weiß nicht, man hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen als Fan so das alles anders vorgestellt.
Ja.
Und das war dann ein bisschen ernüchternd, wie es dann letztendlich war, wie das Leben weiterging. in Neptune.
Es hat sich aber ein bisschen gedreht. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie es etwas düsterer machen wollten, aber das ist man nicht gewohnt gewesen von der Serie.
Und so düster nicht, nee.
Ja, man hat sich vielleicht gefragt, ob das sein musste noch bei der Serie, weil die Zuschauer haben eine gewisse Erwartungshaltung aus den alten Seasons gehabt und man hat sich ja trotz...
die waren aber auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Nein,
ne? Also da gab es schon auch sehr traurige und schreckliche Momente und Fälle.
Trotz dieser Momente war die Serie, hat die generell noch einen eher erhebenden Vibe gehabt, so ein bisschen, den man gesucht hat in der letzten Staffel vielleicht ein wenig.
Vielleicht lag es auch damit, oder hängst du damit zusammen, dass halt das auch nur wieder 8 Folgen waren und die anderen waren ja immer so 20 Episoden pro Staffel. Da hat man ja auch mehr Zeit gehabt, um eventuell auch ein bisschen diese Leichtigkeit walten zu lassen. Und wenn du halt diese 8
Episoden hast. Ja, es war halt eine Highschool-Serie letztendlich, ne?
Das kommt dazu, ein bisschen jugendlicher.
Genau, alle sind abgestumpft und inzwischen alt. Und und auch dieser zentrale Fall, um den es geht, das ist ja auch alles nochmal ganz schön ernst. Und das hat sich jetzt auch sehr
wenn man überlegt,
die ganze Staffel so.
In den ersten Staffeln ja auch noch irgendwie ganz kleine Highschool-Fälle gehabt. Sie hat Haustiere gesucht oder so. Und es war Highschool-Drama, wer was gemacht hat. Und
jetzt ist wobei es ging direkt von Anfang an schon um einen Mord.
Ja?
Also das war die Storyline der ersten Staffel, war, dass ihre beste Freundin ermordet wurde.
Vielleicht ist es spannend gewesen, wenn sie wieder nach einem Meerschweinchen sucht oder so.
Naja, also und dann gab es die Fälle der Woche dazu.
Die Fälle der Woche waren halt die es gelockert haben letzten Endes von der Stimmung
her. Und das war diesmal. Das hat irgendwie gefehlt. Also, und die paar, die da waren, gleich am Anfang, als sie da dieses Haus der Klientin entbuggt von ihrem Ex, so, das kam irgendwie nicht so witzig rüber. Also ich glaube, das war so ein Versuch, das mal so locker zu machen und ein bisschen auf eine witzige Art so was darzustellen, wie sie ihren Alltag als Privatdetektivin da jetzt mittlerweile erlebt. Aber irgendwie, ich fand es nicht so gelungen dann. Ne?
Die Leichtigkeit kam nicht mehr ganz so rüber. Ja.
Tja. Aber gut, also als Fan trotzdem bin ich dankbar, dass es dieses Wiedersehen gab. Ich weiß nicht, was daraus noch wird, ob es nochmal.
Ich habe letztens gelesen, dass es anscheinend eine Überlegung gab. Also es gibt eine Idee für eine 5. Staffel, aber der aktuelle Stand ist, dass Hulu, da wo das halt auch produziert wurde, aktuell das nicht weiter verfolgt, aber man weiß ja nie. Das ist ja auch so ein Trend, ne? Diese Revival-Wahn, der hat sich so ein bisschen eingerenkt dieses Jahr, würde ich sagen. Es gab jetzt, glaube ich, noch Mad About You, dieses Revival, der bekannten Sitcom. Letzten Jahr war dann sowas wie Connors und sowas, ne? Also die Roseanne-Nachfolgeserie.
Will and Grace,
genau. Es gab da genug Vertreter aus den verschiedensten Genres, wo man gesagt hat, okay, wir bringen es nochmal wieder, weil wir wissen, da gibt es eine Fanbasis. Ich sehe stehe diesen Dingen aber auch immer ein bisschen vorsichtig gegenüber, weil manchmal ist auch ganz gut, wenn irgendwas einfach nur ruht, also wenn es vorbei ist und dann halt dementsprechend nicht mehr angefasst wird, aber da tickt ja jeder anders. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, ob ihr da auch ein bisschen vorsichtig seid oder eher, komm, wenn es eine gute Geschichte ist, dann gucke ich mir die gerne an.
Genau, also ich finde zum Beispiel die Connors, die haben jetzt da so ganz gut die Kurve gekriegt, das funktioniert eigentlich ganz gut, auch ohne Roseanne.
Ja, gut umgebaut.
Da gucke ich trotzdem immer noch rein. Und das hat sich irgendwie so auf natürliche Weise weiterentwickelt jetzt, also wie da die Familienproblematik und so alles ist. Also das ist okay, das können sie weiter auf Sendung lassen von mir aus.
Ja. Was ist bei dir noch so auf dem Zettel, Tim, wenn ich mal so rüberschiele?
Das eine oder andere definitiv, und zwar einen kleinen Shoutout, den ich gerne immer mal wieder gebe, weil es in der Redaktion leider niemand schaut, ist Peaky Blinders.
Ja.
Ich habe angefangen mal, ja.
Ah, guck an.
ich finde, das ist nach wie vor, also es ist ja so ein Gang- und Gangster-Drama, das so in den, ich glaube, der Ursprung war in den 20ern, wir sind mittlerweile ein Stück weiter zeitlich.
20er, kurz nach dem Ersten Weltkrieg so, ne?
In Birmingham und es ist so ein bisschen eine Gangster-Geschichte, die vor allem einfach von ihren Hauptdarstellern lebt, die unglaublich gut sind. Ich fand, also Cillian Murphy und später kommt Tom Hardy dazu. Es ist einfach ist es manchmal schwierig zu beschreiben. Es hat für mich eine gewisse Sogwirkung gehabt. Es versetzt einen wunderbar in diese Zeit hinein und es ist aber auch dann ein sehr toughes Gangster-Drama. Wenn man es vergleichen möchte, wenn man Scorsese-Sachen vielleicht ein bisschen mag.
Ja, ich muss, ich habe, glaube ich, zwei Staffeln gesehen und ich möchte eigentlich immer, wenn ich das sehe irgendwo bei Netflix oder so, möchte ich eigentlich immer gerne weiterschauen, weil ich bin auch ein großer Fan von sowas wie Boardwalk Empire gewesen, was ja auch so eine,
weil
du gerade Scorsese erwähnt hast, hat ja den Piloten damals gedreht und das ist ja auch so eine Gangstergeschichte, die in den 20er Jahren in Atlantic City halt spielt und so ein bisschen Überschneidungen gibt's da thematisch mit Peaky Blinders. Peaky Blinders fand ich halt auch ganz cool, weil teilweise da so anachronistisch mit Musik gespielt wird, also dass du halt dann diese eher, ja, diese Klamotten hast aus dieser Zeit, aus dieser Ära, aber dann gleichzeitig irgendwie sehr harte Rockklänge auf einmal abgespielt werden oder
sehr
so
gemischt,
und,
also
dann und dann ein bisschen so Dropkick Murphys mäßig dann vielleicht noch sowas in der Richtung und du denkst so, okay, kommt dir alles bekannt vor, passt eigentlich irgendwie zeitlich nicht so rein, aber in dem, wenn man das zusammenfügt, diese Bilder und das, was passiert mit dieser Musik, wahnsinnig unterhaltsam.
Du hast ja Nick Cave für den
Nick Cave zum Beispiel, genau, ja, auch sehr beliebt, der war, ja, stimmt. Und deswegen fand ich das immer eigentlich sehr spannend, aber irgendwann bin ich dann rausgekommen und jetzt sind wir schon in der fünften Staffel. Es gibt noch eine letzte sechste geben, glaube ich, ne? Oder geht es sogar noch weiter? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich weiß gar nicht, ob sie schon das Ende überhaupt beschlossen haben. Momentan, es läuft wirklich in Großbritannien noch wirklich gut.
Ja.
Ist leider außerhalb gar nicht so bekannt, aber ist für mich immer eine Empfehlung wert.
Ich glaube, da draußen in Deutschland, auch gerade durch den Vertrieb auf Netflix, gibt es da schon eine große Fanbasis auch hier, die das wahnsinnig gerne guckt. Es ist ja auch stilvoll. Es ist ja auch cool. Es ist ja eigentlich eine coole Geschichte.
Ja, und es macht auch nicht zu viel letzten Endes. Es bleibt immer in seiner Welt. Es wird nicht zu episch, es hebt nicht ab, aber es bleibt in seiner Welt schlüssig und trotzdem dramatisch genug und sehr, wie gesagt, die Hauptdarsteller, also die Darsteller, der ganze Ensemble-Cast hat unglaubliches Charisma. Gesichter, die wir vielleicht auch nicht so oft sehen. Ich meine, Cillian Murphy kennt man vielleicht aus Filmen, aber so richtig präsent ist er in letzter Zeit ja auch nicht mehr. Tom Hardy ist natürlich ein bekanntes Gesicht, der aber auch einfach eine Performance abliefert, die wahnsinnig gut ist. Sam Neill sieht man mal wieder, der in seinem nativen Irisch sprechen kann. Da muss ich das sagen, ich schaue Sachen sehen immer im Original auf. Bei Peaky Blinders muss man sich schon ganz gut konzentrieren. Der Akzent ist definitiv nicht ohne.
Das erinnert mich immer
ohne.
Ein bisschen an Derry Girls. Ne? Das ist auch eine sehr charmante britische Serie.
Oh ja, ja, das ist...
Oder nordirische eigentlich.
Irisch, ja.
Oh, irisch, nicht nordirisch, ne?
Also es spielt in Nordirland, deswegen ist es wahrscheinlich der Akzent da auch drin.
Und da ist es teilweise auch, also kann man auf Netflix sehen, die ersten beiden Staffeln, sehr charmant, aber teilweise ohne Untertitel unmöglich.
Versuch mal Tom Hardy, wenn er richtig loslegt, zu verstehen. Also es geht, es gehört natürlich ein bisschen mit zum Flair, dass dieser gerade auch dieser Akzent passt in diese Geschichte und in das Setting einfach wunderbar. Aber ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren dabei.
Da muss ich an eine gewisse Folge auf Walisisch denken.
Ja, da wollte ich nämlich gerade perfekt, guck mal hier, gesinkt irgendwie.
Oh, haben wir einen Übergang geschafft.
Wirklich, weil wir waren gerade bei britischen Kostümdramen, so ein bisschen zumindest. Ja, ja. Dann muss man ja auch vielleicht nochmal The Crown erwähnen, oder?
Ja, genau. Nadja? Ja, da hat sich einiges verändert, diese Season.
Wie hat dir die dritte Staffel gefallen?
Gut, doch, also haben sie gut hingekriegt. Ich war sehr skeptisch, wie ich diesen Darstellerwechsel verkraften werde, aber ich habe sie alle wiedererkannt. Und also sie waren jetzt schon ein bisschen sehr viel älter als in der Staffel davor dann dadurch, aber hat gut gepasst alles und fand jetzt auch Prinz Philip...
Ja, Tobias Menzies war sehr gut.
Richtig gut getroffen und irgendwie diese Staffel, gut, er hatte auch nicht so viel Handlung so, ne? Er war immer mehr so der
Trauerklos. Ich sag immer, er ist so der königliche Trauerklos, der gerne mehr machen würde, aber nicht wirklich kann, weil er halt in dieser Rolle gefangen ist.
Er hat den Film gedreht, ne?
Genau,
das war so seine große Aufgabe.
Und dann diese Mondreise, die ihn so fasziniert hat, ne? Mit der Mondlandung. Mhm,
aber er hat wirklich ein paar richtig coole One-Liner da auch noch reingehauen. Also das hat mir gefallen. Und die Folge, als Prince Charles nach Wales geschickt wird, wirklich sehr... herzanrührend.
Wirklich, da hätte ich nicht gedacht, dass die Geschichte um Charles so einen Effekt bei mir auslöst irgendwie. Mir war im Vorfeld klar, dass das auch ein Thema sein wird, aber ich fand das dann gerade in der zweiten Hälfte der Staffel irgendwie das, was ich am interessantesten fand, oder also seine Rolle innerhalb der Königsfamilie und wie unglücklich er eigentlich ist, weil er halt gewissen Normen entsprechen muss, ne? Und am liebsten würde er ja ein bisschen sich davon lösen und seine Familie sind irgendwie auch alles so ein bisschen falsche 50er und wollen gar nicht
total
das Beste für ihn
und das
ist schon irgendwie sehr spannend gewesen. Ja. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Freiheit von Peter Morgan, ne? Der sich das ausdenkt, logisch.
Das vergisst man schnell, ne? Also man denkt dann wirklich manchmal, ach ja, so war's.
Es hat halt so ein historisches Doku-Flair so ein bisschen, aber trotzdem ist es nach wie vor so halb Fiktion, also der wird schon seine Quellen haben, logisch. Aber dennoch ist es immer noch seine Version der Ereignisse. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also es war wieder viel zu googeln.
Ja, das stimmt.
Und ich freue mich.
Zum Beispiel, was Aberfan ist. Und dann dummerweise, also es gibt eine Episode, die heißt Aberfan, und da passiert was sehr Dramatisches, was mich auch sehr berührt hat. Und ich habe dummerweise halt erstmal Aberfan gegoogelt, und dann wurde mir schon gleich angezeigt, was in Aberfan passiert ist. Und dann wurde ich sozusagen gespoilert für den weiteren Fall. Ich sag, verdammt, warum musste ich wieder meinen Wissensdurst nachgeben? Ah, ärgerlich.
Ja, daran erinnere ich mich auch gut. Das war wirklich furchtbar. Und ich glaube, ich kannte das auch nicht, also diese Geschichte darum. Also das war wirklich schrecklich. Also ja, aber trotzdem ist auch The Crown eine der Serien, die es immer wieder schafft, solche furchtbaren historischen Ereignisse zwar zu zeigen, aber irgendwie dann kann man doch wieder so ein bisschen schmunzeln. Und
ja, diese Mischung, ne, dass sie dann irgendwie eine Balance finden zwischen diesen Ereignissen, aber auch gleichzeitig den persönlichen Schicksalen der Figuren und wie sie das vielleicht verbinden können, welche Rolle die Krone einnimmt, wenn solche Dinge passieren, ist schon immer sehr faszinierend, muss ich sagen. Es sind auch mal die besten Folgen, wenn sie irgendwie schaffen, so ein kleines Problem innerhalb des Königshauses mit einem großen Problem außerhalb zu kombinieren.
Ja.
Und da waren ein paar Folgen dabei in der dritten Staffel, die mir dahingehend sehr gut gefallen haben, ja.
Und als jemand, das nicht schon, wie hoch ist der fiktionale Anteil dann?
Nee, das wissen wir ja nicht. Ne?
Das ist schwierig.
Das kann man nicht ganz genau sagen.
Also es gibt tatsächlich, das ist super spannend, wenn eine neue Staffel von The Crown kommt, dann überschlagen sich die englischen Tabloid-Seiten online und du findest von Guardian bis Sun bis was weiß ich, alles findest du immer wieder, der war diese Person und wer war eigentlich diese Person und genau, was ist da wirklich passiert?
Genau, sobald du Princess Margaret googelst, dann kommt halt so direkt der Vergleich,
ja, genau.
Vanessa Kirby und wie sehen die sich ähnlich und jetzt halt Helena Bonham Carter, wie genau. Ähnlich sehen die sich jetzt und also
und das alle ist auch schon so
in der Google-Bildersuche ist das alles total weit oben, ja. Und also man weiß es nicht, ne? Also wenn dann da die Queen halt mit Prinz Philip im Schlafzimmer redet, klar, muss ja Fiktion sein.
Eben.
So. Aber es ist so überzeugend gemacht, dass man das wirklich vergisst. Also man denkt dann tatsächlich so, naja, klingt logisch, wird schon so gewesen sein.
Ja. Wobei man natürlich, das habe ich ja schon mal letztens in einem anderen Podcast auch erwähnt, ist natürlich immer so ein bisschen kompliziert, in welchem Licht halt diese Krone dargestellt wird über das englische Königshaus, weil im Endeffekt ist ja wirklich Monarchie irgendwie was komplett Alteingesessenes und warum sie diese Macht haben, war halt eine glückliche Fügung, weil Gott ihnen diese Macht gegeben hat und okay, was ist das für eine Argumentation eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist und deswegen ist es auch mal ein bisschen schwierig zu finden, okay, ist die Serie kritisch genug mit denen oder gäbe es die Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen, weil es ist ja oft schon sehr, nicht immer, aber gefühlt oft auf der Seite von denen, ne? Dass man natürlich für die mitempfinden soll. Man soll Mitleid haben, dass
also
halt zum Beispiel jemand wie Charles
bei Prinz Charles fand ich, hatte man mit ihm deutlich Mitleid, aber mit den anderen nicht. Also
ja, die wurden schon als Scheusale dargestellt, da gebe ich dir recht, ja. Aber irgendwie ist es am Ende, wenn die Episode zu Ende ist, gehe ich nicht raus und denke, ach, wie doof diese Monarchie ist irgendwie, weißt du?
Das verfluchten Royals.
Genau, das ist irgendwie nicht da. Und ich bin
es
jetzt nicht der größte Royals-Fan.
Ja.
Naja, so, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Habt ihr noch ein bisschen was ihr schnell loswerden wollt? Sonst würde ich,
Ja, du wolltest, glaube ich, noch ein paar Kindertipps von mir.
Ja, stimmt. Machen wir erstmal das, genau, weil Nadja, du bist ja selber auch Mutti und guckst dementsprechend wahrscheinlich auch das eine oder andere Format, was eher für die Kleinere bestimmt ist. Hast du da noch ein paar Tipps für die Leute da draußen?
Ja, also lineares Fernsehen ist komplett out bei uns, was die Kinder angeht, also sowieso eigentlich. Ne? Und ich bin sehr dankbar, dass es Amazon und Netflix und so weiter gibt, auch für Kinder. Wobei sich die Qualität da auch nicht immer gleich gut hält.
Ja.
Ich habe jetzt bei Amazon einen kleinen Tipp für kleinere Kinder, Grundschulkinder, Tumbleleaf. Das ist eine Eigenproduktion. Überhaupt sind die Amazon-Eigenproduktionen sehr gut, finde ich. Also die meisten doch, sind extrem gut. Und das ist eine Stop-Motion-Serie.
Mhm.
Und das finde ich auch besonders gut, weil die dadurch nicht wie viele, viele andere Kinderserien so überladen ist, zu knallig, zu laut. Das ist sehr niedlich gemacht, sehr, sehr schöne Farben. Es geht da um Tiere. Die Hauptperson ist ein kleiner Fuchs, der heißt Nick. Und die Tiere entdecken zusammen so die ersten naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, so ein bisschen.
Ja.
Und das ist aber wirklich sehr subtil gemacht, weil es wie so ein kleines Abenteuer. Und das ist immer eine Doppelfolge aus 11 Minuten, also insgesamt 22 Minuten für so eine Doppelfolge. Und es ist wirklich super putzig und das kam jetzt auch 2019 die zweite Hälfte der vierten Staffel raus. Also das sind schon ganz schön viele Folgen, die es gibt. Und das kann ich absolut empfehlen. Also
sie ist ja Tumble Leaf.
Tumble Leaf, genau.
Ja, okay.
Das ist schön. Und für die etwas Älteren habe ich auch schon, glaube ich, mehrmals erwähnt, das geheimnisvolle Kochbuch.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo nicht ganz klar ist, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Es gab so eine Art Backdoor-Pilot jetzt nochmal so am Ende. aber Anfang des Jahres wurden nochmal Folgen veröffentlicht, also ist auch relativ aktuell. Und ich bin nur traurig, dass es für diese Altersgruppe nichts Neues mehr gibt bei Amazon. Mhm. Also wie gesagt, die haben ganz tolle Eigenproduktionen und für die Kleineren gibt es noch einiges. Aber die anderen Sachen wurden fast alle eingestellt. Also auch Gortimer Gibbon auch super gut. Aber das war auch, glaube ich, geplant, dass das nur 2 Staffeln sind. Und ich hoffe, dass Amazon noch ein bisschen nachlegt. Ja. Also so diese Altersgruppe 8 bis 12.
Okay.
Und genau, bei Netflix ist schon vom letzten Jahr, aber da kann ich wirklich für alle Kinder empfehlen, Angelas Weihnachten. Das ist ein Kurzfilm und der ist ganz süß, ganz schön. Also spielt es, passt zu Peaky Blinders ein bisschen.
Okay.
Ja, weil es ist die gespannt. Gleiche Zeit. Vielleicht weniger kennt Blut. Noch jemand die Asche meiner Mutter. Biografie, es war auch mal ein Film. Mhm. Ganz erfolgreicher Bestseller, Angela's Ashes im Original. Und das ist diese Angela von Frank McCourt. Und das ist die einzige Kindergeschichte, die er je geschrieben hat. Und die hat, genau, das ist von Netflix als Zeichentrickfilm adaptiert worden. Und das so als kleiner Zwischenfilm, so okay. 30 Minuten für die Weihnachtszeit.
Klingt gut.
Kann ich allen ans Herz legen.
Wunderbar. Tim, jetzt musst du nicht noch mit weiteren Kinderserien aufwarten, wenn du nicht unbedingt willst. Hast du noch irgendein was anderes, ein hartes Kontrastprogramm dazu oder noch was eher Festliches, wie ja, du magst?
Ich hätte auch was Gezeichnetes anzubieten, weil ihr vielleicht wisst, mache ich ja zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Mario alle Vierteljahre zur neuen Season die Anime-Highlights und da gucken wir mal die Pilots und schauen wir einmal, dementsprechend ist mein Konsum da auch doch recht gestiegen und es mischen sich viele Anime-Serien wirklich mit meinen Drama- und Comedy-Serien zusammen und da habe ich dieses Jahr die ein oder andere Perle gehabt, die ich vielleicht nochmal kurz vorstellen würde und zwar, wenn ich meine Anime-Serie des Jahres benennen würde, was nicht einfach ist, muss ich sagen, weil es einige sehr gute Sachen gab, wäre das sehr wahrscheinlich The Promised Neverland. Das könnt ihr hier bei Wakanim streamen und das darin geht es um Kinder, die in einem Waisenhaus leben und eines Tages entdecken, dass hinter der Adoption ein schreckliches Geheimnis und tödliches Geheimnis steckt und sie letzten Endes wissen, dass sie vor die Wahl gestellt sind, weil ihnen die Zeit davon läuft, dass sie entweder sterben werden oder fliehen müssen und dann beschließen, gemeinsam aus diesem Waisenhaus zu fliehen und das ist ein unglaublich spannender Thriller gewesen, muss ich sagen. Also von Episode zu Episode gab es also viele, viele Wendungen, die es immer dramatischer machten und man immer mit den Kindern gebangt hat, ob sie eine Möglichkeit haben, aus dieser Hölle zu entkommen, letzten Endes, unter diesem Druck, unter dieser Spannung. Und das basiert tatsächlich auch auf, wie viele Animes, auf einem Manga. Und ich habe mir sogar sagen lassen, die erste Season war, fand ich schon unglaublich spannend und es soll noch spannender werden. Und ich muss sagen, da freue ich mich auf die nächste Season, die jetzt auch noch nächstes Jahr rauskommen soll. Und ja, die erste Season war unglaublich spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber man krallt sich auch so ein bisschen mit den Händen links und rechts ins Sofa teilweise. Aber ja. Ohne tatsächlich aber auch, dass es irgendwie gory ist. Sie ist nicht sonderlich blutig, aber es schafft einfach durch die Situation sehr viel Spannung. Und das ist eine Thriller-Kunst, die mehr andeutet als zeigt, die öfters mal verloren gegangen ist. Und ich finde, in unserer Zeit zumindest, und dementsprechend finde ich sowas immer besonders faszinierend, wenn durch solche Sachen einfach Spannung geschaffen wird, ohne dass man zu viel zeigt und zu viel grausame Sachen andeutet.
Sehr cool.
Ja, und
wunderbar.
Ja, ein Einzel hätte ich vielleicht
ganz noch. Kurz, so ganz kurz, ganz kurz. Wir kratzen schon an der.
Okay,
an
sorry, dann werde ich es ganz schnell machen.
Namens und zwar. Tut mir leid.
Schaue ich sehr gerne noch Carol and Tuesday. Das ist läuft momentan auf Netflix. Das ist eine Geschichte vom Erfinder von Cowboy Bebop und Samurai Champloo. Das ist eine musikalische Geschichte, in dem zwei 17-jährige Mädchen sich im Mars auf der Zukunft zusammentreffen und
was gemeinsam, ganz normal ist also.
Gemeinsam handgemachte Musik letzten Endes fabrizieren. Ja. Und das ist
Zukunftsmusik?
Tatsächlich akustische Musik. Letztes, alles andere ist dort tatsächlich Zukunftsmusik, weil sie so Formeln entwickelt haben, wie der perfekte Song sich anhören muss. Und die beiden stechen so ein bisschen heraus, weil sie noch handgemachte akustische Musik machen.
Show me what you got.
Ja, und mit wahrem Herz. Und letzten Endes ist es, es hat wunderschöne Songs und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll, sehr, sehr bedächtig gemacht und erzählt eine wunderbare Freundschaftsgeschichte. Und der zweite Part kommt jetzt tatsächlich komplett zu Weihnachten am 24. raus. Also es waren erst 12 Folgen. Die weiteren 12 kommen jetzt zu Weihnachten raus. Also wenn ihr da reinschauen wollt, kann ich auch absolut empfehlen.
Wunderbar. So, liebe Leute, da habt ihr jetzt mal zwei sehr spezielle Meinungen aus der Redaktion von den Serienjunkies gehört mit Tim und Nadja. Ihr merkt schon, wir sind da sehr breit aufgestellt und ich finde es immer wieder schön, wenn wir das mal irgendwie nochmal zeigen können und sagen, es gibt nicht nur die klassischen Sachen, über die man spricht, sondern wir haben auch natürlich Leute dabei, die sich für ganz andere Sachen interessieren und dadurch entstehen auch Gespräche, die wir sonst vielleicht nicht haben. Deswegen vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mit dabei wart. Wir machen jetzt noch nicht wirklich richtig Schluss. Das ist sozusagen der erste Teil gewesen. Jetzt schließt sich hier gleich der zweite Teil an, denn es kommen noch ein paar andere Stimmen aus der Redaktion zu Wort. Aber für euch ist jetzt erstmal Feierabend. Ihr werdet entlassen in die vorweihnachtliche Zeit. Also zumindest mache ich das jetzt offiziell. Ihr müsst noch ein bisschen arbeiten zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Danke.
Klar, logisch. Aber meinen Segen habt ihr. Bevor wir rausgehen, noch schon mal jetzt der Hinweis, podcast.serienjunkies.de. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwas gehört habt von Nadja und Tim, was euch auch gefallen hat oder wo ihr noch eine Ergänzung habt, dann schickt uns das gerne einfach an die Mailadresse podcast.serienjunkies.de. Oder hinterlasst uns irgendwelche Kommentare auf YouTube oder unter dem Podcast-Artikel. Euch kann man auch direkt auf Twitter noch behelligen, wenn das die Leute wollen. Ihr seid da nicht die Aktivsten, das weiß ich, aber es gibt ja vielleicht trotzdem mehr, wo ihr sagt, ach guck mal, was Nadja gesagt hat, das finde ich ja spannend. Oder was Tim gesagt hat, wo kann man euch da finden?
Ich bin Nadja_SJ.
Und Timbo?
Unter @quacklesass.
Ja, wunderbar. Ich mache meinen ganzen Kram später. Wir verabschieden uns erstmal an der Stelle. Danke nochmal. Und bleibt dran, wir sind noch nicht durch.
Tschüss. Tschüss.
Da sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt es gleich mitbekommen, die Magie der Postproduktion, wie ich es immer so gerne nenne. Ich bin nach wie vor hier, aber mit zwei neuen Gesprächspartnern aus der Redaktion von den Serienjunkies. Zu meiner Rechten.
Wo bin ich?
Ja, ich habe dich hergezaubert, Mario. Willkommen.
Hallo.
Und mir gegenüber sitzt jemand ganz Neues, den ihr da draußen noch gar nicht kennt. Und zwar die liebe Mira, unsere Praktikantin.
Ja, und heute ist auch mein letzter Tag, also.
Ein gebührender Abschluss vielleicht, dieser Podcast zu den besten Serien des Jahres 2019. Mira, du hast in den letzten Wochen bei uns wild in die Tasten gehauen, hast einige Dinge ausprobiert und bist jetzt hier dabei, um zu sagen, wie toll es bei uns ist.
Ja, nee, es war wirklich sehr schön. Ich muss gar nicht lügen. Das ist immer gut.
Das freut uns.
Das hast du jetzt schön aus ihr herausgekitzelt.
Nee, das ist ja wunderbar. Mira, ganz kurz für Leute da draußen. Mario kennen wir ja mittlerweile. Magic Shit, Sci-Fi und die
Game of Thrones ist seit Monaten vorbei und das geht immer noch nicht zu Ende. Okay.
Diesen Mantel wirst du niemals ablegen können,
Mario.
Aber Mira, was läuft bei dir so, wenn du Serien guckst? Wo würdest du dich da so verorten? Ich würde mal sagen, Richtung Horror sind wir gar nicht so verkehrt, oder?
Ja, aber ich schaue grundsätzlich alles. Also, Hauptsache es ist gut. Aber ich habe auch eine Schwäche für so ein bisschen Trashig, wenn er funktioniert. Horror schaue ich wirklich sehr gerne, aber ich mag auch sehr gerne Coming of Age, das so Teenie-Sachen.
Ja.
Ich bin ja auch noch jung, dementsprechend ist das auch noch ein bisschen meine Realität. Und ja, solange es irgendwie cool ist, schaue ich es. Fantasy mag ich auch sehr gern.
Ja.
Bin großer Herr der Ringe-Fan. Da bin ich dann gespannt auf die Serie, die dann.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Irgendwann
stimmt,
kommt.
Stimmt, ja.
Ja.
Ich muss auch sagen, also nichts gegen unsere anderen Praktikanten und Praktikantinnen, aber jemand, der so breit aufgestellt ist und gut dabei ist wie Mira, hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Ist immer gern gesehen bei uns Serienjunkies. Ja, auch an euch da draußen, wenn ihr jung und wild und frisch seid und irgendwie noch ein Praktikum um die Ecke bringen müsst, schreibt einfach mal an uns und vielleicht gibt es da ein Plätzchen. Ne? Mario, du guckst immer gerne nach Verstärkung.
Ja, ja. Schreibt mich an. Ich ich mache euch das klar.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, legen wir schon mal ein bisschen los hier mit unserer kleinen Besprechung des Serienjahres 2019. Tim und Nadja haben den Anfang gemacht, jetzt seid ihr dran. Erstmal auch an euch die ganz allgemeine Frage. Mario, du als Veteran, dir lasse ich erstmal den Vortritt, dann kann Mira anschließen. Wie war denn dein persönliches Serienjahr 2019 bisher?
Es war ein Auf und ein Ab der verschiedensten Farben, würde ich mal fast sagen. Es ist ein bisschen teilweise so gewesen, als würde man mir sagen, ich hätte im Lotto gewonnen, aber nur noch 3 Monate zu leben. So in der Kategorie von Verwirrung.
Eine wunderschöne Vorstellung.
Ja, das fing ja ganz gut an. Aber auch im Animationsbereich gab es viel. Game of Thrones, weiß ich nicht, ob wir da noch mal drüber reden müssen. Aber
wurde eigentlich alles gesagt.
Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Wir haben ja auch noch unsere Enttäuschungs-Jahres-Highlights als Jahresabschluss, Sondertext, den ihr euch dann reinziehen könnt Ende des Jahres. Da lest ihr vielleicht auch nochmal den Titel Game of Thrones ab und zu mal. Aber ja, mein größtes Thema war natürlich The OA. Da war ja die zweite Staffel ganz hervorragend und das ist ja eine der Serien, die ich tatsächlich als eine meiner Lieblingsserien im Allgemeinen dann dazu erklärt hatte.
Ja.
Und nach dieser fulminanten zweiten Staffel kam dann ja diese komische Entscheidung von Netflix, dann nicht weiterzumachen, was ja ein paar Leute nicht so witzig fanden. Moi inklusive.
Ja.
Ja.
Also die Auf und Ab waren bei dir definitiv zu spüren. Mira, du bist ja zu uns gestoßen, lass mich kurz überlegen, Anfang Oktober so die Ecke, also
genau.
Sprich schon im weit fortgeschrittenen Serienjahr 2019. Was lief denn bei dir bis dato und hat vielleicht deine Zeit bei Serienjunkies dann nochmal ein bisschen deinen Horizont erweitert, weil du hast ja schon gesagt, du guckst eigentlich alles, was du zumindest, wo du hoffst, dass es gut ist. Und bei uns ist man auch, glaube ich, wird man mit allem irgendwie konfrontiert irgendwann. Was stand bei dir so auf dem Programm?
Ja, also auch Auf und Ups, das trifft es ganz gut. Game of Thrones natürlich auch wichtiger Teil von dem Serienjahr gewesen. Mit der Absetzung von The OA bei Netflix. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit Netflix, weil sie ja Anfang des Jahres Santa Clarita Diet nach der dritten Staffel abgesetzt haben. Was ich nicht nachvollziehen kann, es ist eine großartige Serie und hat mit einem unfassbaren Cliffhanger geendet und die dann abzusetzen, verstehe ich nicht. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Aber dann ging es zwischendurch wieder bergauf. Ich habe auch viel nachgeholt, so während des Jahres, so im Sommer, wenn man ein bisschen Zeit hat als Student. Und
das war noch Zeit.
Ja, genau. Zwischendurch war aber auch so Sachen dabei, die ich gerne besser gefunden hätte, als sie waren, die mich irgendwie nicht so bekommen haben, obwohl sie gut produziert waren. Ich greife ein bisschen vor, so Carnival Row,
ja.
Dark Crystal.
Ja.
Und ich schau mal, jetzt so zum Ende hin ist es nochmal gut geworden. Und hier habe ich ja auch wirklich noch ein paar Sachen gesehen, die ich sonst nie angefasst hätte. Wo ich dann aber doch überrascht war, hey, das ist gar nicht schlecht so. Das kann man machen, muss man nicht.
Ist gar nicht so schlecht.
Ja, ganz nett.
Ja, eben. Das finde ich so schön, dass man halt dann auch ein bisschen Sachen entdecken kann natürlich, die einem vielleicht nicht so vorher geläufig waren. Das genießen wir ja auch in unserer Funktion hier bei den Serienjunkies. Wobei natürlich da auch irgendwann die Erfahrung einen einholt und sagt, okay, ich habe jetzt lange Jahre Sachen Chancen gegeben und war bereit, mich auf Dinge einzulassen. Irgendwann hat man seine Lektion gelernt und denkt so, okay, ich weiß, was ich gerne sehen will und vielleicht reicht es an dem Punkt mal zu sagen, ganz gut reicht nicht mehr, aber ist trotzdem immer spannend, gerade in Zeiten wie diesen, wo so viele Serien auf dem Markt sind, da findet man eigentlich immer irgendwas, was vielleicht mal was darstellt, was man nie vorher gesehen hat und was natürlich dann auch eine interessante Erfahrung ist als Seriengucker. Wir können, glaube ich, auch schon so ein bisschen überleiten zu euren konkreten Highlights des Jahres. Das hatte ich den anderen beiden auch schon gesagt, das kann alt und neu sein, wie ihr wollt, es kann Drama, Comedy, Doku, was auch immer, euch sind da keine Grenzen gesetzt. Wer von euch möchte den Anfang machen? Hier, Mira zeigt ganz klar auf Mario. Mario, starte bitte.
Also wenn wir erstmal Altlasten abarbeiten und alte Serien abklappern, frage ich die erstmal, wie oft wurde schon Fleabag hier erwähnt?
Tatsächlich, im Gespräch mit Tim und Nadja, glaube ich, gar nicht. Aber wir haben ja noch einen Podcast mit Hannah, Adam und mir, wo das auch nochmal ganz kurz Thema war.
Ja.
Und man muss sagen, wir haben, glaube ich, der Serie nicht genug Aufmerksamkeit. Also wir haben sie immer wieder erwähnt, aber nie mal ganz am Stück. Deswegen kannst du jetzt gerne noch mal ein Plädoyer für diese fantastische Serie abhalten, Mario.
Ja, nee, Fleabag war ja eigentlich mit der ersten Staffel abgeschlossen und Phoebe Waller-Bridge, die Serienschöpferin, Hauptdarstellerin, hatte dann ja noch eine tolle Idee dann doch noch für die zweite Staffel und hat sich dann breitschlagen lassen, die zu machen. Und da sind wir, glaube ich, alle ganz froh drum, weil die sehr gut ist. sie hat da einen ganz anderen Ansatz mit, hat die Funktion dieses Gimmicks mit dem vierte Wandbrechen, hat eine ganz andere Funktion und wird am Ende wundervoll poetisch mit einem Schleifchen abgeschlossen mit der Serie zusammen. Andrew Scott ist da drin, den viele aus Sherlock kennen.
Ja, also Andrew
Hashtag,
Scott ist
Sexy Priest.
Sexy Priest, Hot Priest, genau. Ist komplett irgendwie im popkulturellen Ding Hot Priest angekommen und zweite Staffel großartig.
Da habe ich mich jede Woche gefragt, wie gut es noch werden kann oder überhaupt sein kann, weil ich habe da irgendwie keine Mängel dran gesehen. Mira, du nickst zustimmend.
Ja, ich habe Fleabag erst dieses Jahr geschaut, also auch die erste Staffel erst dieses Jahr, kurz bevor die zweite rauskam. Und ich war auch sofort begeistert und Fleabag ist tatsächlich so gut, dass ich wirklich traurig bin, dass ich diese Serie jemals gesehen habe, weil alles andere, was ich jetzt schauen werde, ist einfach nicht so gut.
Der Standard, der gesetzt wurde.
Geht einfach nicht, ja.
Ihr hört schon große superlative Aussagen hier wieder zum
Thema.
Noch nicht
mal 10 Minuten um.
Fleabag,
also
ja.
Also zumindest in diesem Teil der Aufnahme.
Man muss ja auch mit einem Highlight anfangen. So.
Ja, genau. So ist es. Nee, ich glaube, da tuten wir alle ins gleiche Horn. Ne?
Also
ja.
Ich würde auch sagen. Und in der Serie ist auch meine geliebte Olivia Colman drin, die ja sonst immer, also die ja auch in The Crown sehr großartig war dieses Jahr. Und die ja auch in meinem Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, The Favourite, ihren Oscar für gewonnen hat. Und hier spielt sie eine so widerliche, passiv-aggressive Person. Es ist köstlich.
Ich glaube, für mich eine große Entdeckung von Fleabag war auch gerade in der zweiten Staffel die Schwester von ihr. Also Jeanne Clifford oder so ist, glaube ich,
ja.
Glaube ich, walisisch, ist immer schwierig, diese Namen zusammenzukriegen. Auf jeden Fall, die war auch herausragend gut und es hat sich dann, glaube ich, bei jedem Darsteller und jeder Darstellerin der Serie gezeigt, was für fantastische Schauspieler das sind. Und was sich Phoebe Waller-Bridge da wirklich nochmal gedacht hat, nachdem sie eigentlich schon festgelegt hatte, es reicht, aber kam nochmal ein Geistesblitz, eine Botschaft von ganz oben, ne, im übertragenen Sinne.
Der Fuchs macht nochmal was.
Ja, vielleicht war es auch ein nächtliches Treffen mit einem Fuchs in den Straßen Londons oder so.
Aber ich finde tatsächlich, dass jetzt auch ein gutes Ende ist, da wirklich aufzuhören, also wirklich final, weil das Ende einfach perfekt war und alles, was jetzt noch kommt, würde das Ende einfach abschwächen. Ja. Und es wäre einfach schön, wirklich, wenn sie da jetzt wirklich den Schlusspunkt setzt und das, was sie versprochen hat, auch hält.
Ja, sehe ich genauso. Ich kann es nur mal jedem empfehlen, vielleicht die Theateraufführung mitzunehmen. Die tingelt gerade noch durch diverse
deutsche Kinos. Ich wollte gerade sagen, die hast du doch gesehen.
Habe ich dann auch noch gesehen, ja. Und die bezieht sich, also der liegt ja die erste Staffel zugrunde und das Theaterstück geht ein bisschen länger als eine Stunde. Und das war, glaube ich, eine Aufnahme aus National Theater in London irgendwann. Keine Ahnung, wann das gewesen ist. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr spannend, um das mal zu sehen, wo das alles herkommt und was für ein Multitalent eigentlich auch Phoebe Waller-Bridge ist. Also wer das noch mitnehmen möchte, war hervorragend. Und ich werde nie vergessen, wie vorher eine Werbung lief mit Andrew Scott in irgendeinem anderen Stück und der ganze Saal kurz gewut hat, weil sie haben ihn natürlich aus der zweiten Staffel wiedererkannt. War natürlich nicht Teil des Stücks dann, aber der wirft seinen Schatten weit voraus, diese Kultfigur, diese junge Kultfigur.
Ich würde mal sagen, Superman 2 ist nicht mehr die berühmteste Szene, wo jemand sagt, Neil.
Ja, das glaube ich fast auch. Ja, Fleabag, sehr schön, dass das hier nochmal erwähnt wurde. Mira, du kannst gerne weitermachen mit einem Highlight von deiner Liste.
Ja, so, wenn wir bei älteren Sachen sind. Ich habe dieses Jahr Akte X endlich zu Ende geschaut.
Oh Gott.
Also, damit meine ich, ich habe sowohl die alten Staffeln, also Staffel 9, endlich zu Ende gebracht. Ja. Das war ein bisschen eine Qual, aber man muss da durch. Und dann hat es auch die beiden Reboot-Sequel-Staffeln.
Oh Gott.
Die man
spannend. Ich finde es sehr spannend.
Fandest du die so schlecht? Ich mochte die gern.
Nee, also ich habe damals, als die neuen angekündigt worden waren, die neue Serie, das die Wiederaufnahme, das Revival, habe ich ein ganzes Jahr damit verbracht, Classic-Reviews zu schreiben, aus jeder Staffel so eine oder was. Mhm. Und die alte Serie liebe ich tatsächlich. Ich kann sogar den späteren Staffeln was abgewinnen.
Ich auch.
Das Revival fand ich fast durch die Bank weg unerträglich.
Jetzt hast du hier in ein Wespennest reingestochen, Mira.
Also die zweite Staffel habe ich dann nicht mal mehr gesehen. Ich konnte das.
Okay, ja, also ich finde auch, die ist nicht so stark wie die früheren Sachen, aber ich finde, dass sie den Spirit wirklich gut eingefangen haben, dass sie wieder einen Fokus auf wirklich diese Ermittlungen gebracht haben. Die ganze Story, die alle Staffeln zusammenhält, über die muss man ja gar nicht reden, die ist ja schon immer furchtbar gewesen. Ja. aber ich finde, dass sie in den kleinen Einzelfolgen wirklich gute Sachen machen. Und die haben ja in den beiden Staffeln jeweils so eine sehr starke Comedy-Folge. Der ersten.
Das waren noch die besten, glaube ich, jeweils.
Genau, in der ersten war es ja dieses Mulder und Scully meet the Were-Man. Ja,
mit Rhys Darby.
Genau.
Stimmt, ja. Stimmt. Mal wieder als Werwolf.
Und Kumail Nanjiani, der ja auch einen Akte X-Podcast hat, was sehr interessant ist. Und ja, und in der zweiten Staffel ist es dann eine ähnliche lustige Folge. Und die ist wirklich sehr gut. Und in der zweiten Staffel gibt es eine Black Mirror-artige Folge, wo es um künstliche Intelligenz und Roboter geht. Und die ist so unfassbar gut und besser als das, was Black Mirror in den letzten Staffeln gemacht hat, meiner Meinung nach.
Aber Mario, da bin ich jetzt, da bin ich auch ein bisschen bei Mira, weil ja. Wenn wir gerade schon beim Thema Black Mirror sind, da gab es ja dieses Jahr den Bandersnatch-Film, oder war das letztes
Jahr? Das war letztes Jahr zu Weihnachten.
Stimmt,
ja.
Ja, der war
genau, vor genau einem Jahr.
Stimmt, ja. Richtig, ja.
Den fand ich ja gar nicht verkehrt, für das, was es war.
Ja.
Und ich sag mal Folgendes über Staffel 5. Die Folge mit Miley Cyrus war ein Komplettausfall, gebe ich zu. Smithereens war nur wegen Andrew Scott guckbar. Aber ich würde sagen, Striking Vipers ist eine richtig gute Folge und dabei bleibe ich.
Mochte ich auch.
Sorry.
Und also ich gehe bei dieser Bewertung auch mit, aber wir können ja trotzdem uns, glaube ich, einigen, dass Black Mirror in den letzten Staffeln eher abgebaut
hat. Ich sage das seit Staffel 4. Ja. Wir müssen andere Autoren reinbringen. Der Charlie Brooker ist ein sehr guter Mann, aber der ist jetzt auch langsam mal an seinem Ende nach dem ganzen akkordmäßigen Serienschreiben. Und wenn er macht immer wieder diese kopiertes Bewusstsein-Folgen und es sind einige der besten Folgen. Ne? Ich sage immer noch, San Junipero ist mit die beste Stunde Fernsehen, die ich dieses Jahrzehnt geguckt habe. Aber nein, holt andere Leute da rein oder mach was.
Frischer Wind.
Ja, ganz bitte. Einfach. Charlie, come on. Aber ich glaube, Akte X habe ich damals so verglichen, das Revival im Sinne von Star Wars Originaltrilogie zu Prequel. nur also, so, um das mal einzuordnen für dich. Okay.
Ja, also ich verstehe auch, dass man da wirklich, dass man das nicht braucht. Also dass niemand hat es, glaube ich, gebraucht und dass man das nicht mögen kann und mögen muss. Aber irgendwie, ich habe das halt auch alles am Stück geschaut, also alles so an Akte X und irgendwie, selbst nach Staffel 9 hat man dann trotzdem irgendwie noch Bock und ich mag die Figuren einfach super gern und ist eine meiner Lieblingsserien und ich war einfach noch bereit für was Neues.
Aber ich finde das einen interessanten Punkt, man ist ja dann investiert in diese Figuren, man hat mit denen 9 Jahre oder dann 11, ne, sind ja dann mit 2 Staffeln, 11 Staffeln
insgesamt. Und 2 Kinofilme.
Also man hat mit denen wahnsinnig viel Zeit verbracht und diese Figuren sind einem ins Herz gewachsen und das ist was mir aufgefallen ist, so dieses Jahr, dass sehr viele meiner langjährigen Lieblingsserien auf einmal weg sind. Mhm. Also vieles geendet, gerade auch so ein paar eher kleinere Kandidaten, so wie Broad City oder Crazy Ex-Girlfriend, You're the Worst, das sind so Dramedy-Comedy-Sachen, die ich jetzt seit 4-5 Jahren geguckt habe und die ich immer wieder gerne gesehen habe. Auf einmal hören die auf und die hören gut auf einem guten Punkt und die finden ein gutes Ende, aber trotzdem ist da so ein bisschen eine Leere dann auf einmal da und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Das zeigt auch, wie krass wir uns natürlich auch mit gewissen Serien immer verbinden, ne? Und da ist, glaube ich, bei dir, wie sich das anhört, bei Akte X auch so eine Leidenschaft da entstanden.
Ja, das Gleiche ist ja jetzt auch mit Supernatural. Da bin ich ja schon, ich bin großer Supernatural-Fan und jetzt geht's zu Ende und ich bin sehr traurig.
Wie viele Staffeln sind es jetzt?
15.
15, ja. Und ich habe ab und zu mal das Glück, Reviews einarbeiten zu dürfen. Wir haben ja auch immer Reviews dazu bei uns auf der Seite. Aber mehr als die Anzahl der Staffeln habe ich, weiß ich auch nicht. Supernatural, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also tatsächlich, ich habe die Serie auch ewig lange nicht geschaut. Ich bin sehr spät eingestiegen. Ich glaube, da lief Staffel 10 im amerikanischen Fernsehen. Und ich dachte, dass das sehr trashig wird. Ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, das wird jetzt gleich trashiger Action-Horror. Und ich habe die erste Folge gesehen und dachte, das ist ganz okay. Und ja, gut. Und dann habe ich gedacht, naja, die beiden Hauptfiguren sehen gut aus. Und ich bin dann, habe einfach gedacht, ja, Eye Candy passt. Dafür schaue ich jetzt einfach mal weiter und dann Schnitt.
Wir reden von Supernatural?
Ja!
Wir haben einen sehr anderen Männergeschmack.
Und dann war ich plötzlich mittendrin und dachte mir so, das ist einfach super toll und die Serie hat mich einfach jetzt doch sehr lange begleitet und die macht einen, finde ich, einem immer gute Laune und ich habe tatsächlich ein bisschen geweint, als es hieß, 15. Staffel, letzte Staffel. Ja. Aber,
nur 15 Staffeln. I'm so sorry for
you. Du mit deinen kleinen skurrilen Perlen, du musst dich halt auch damit abfinden, dass es auch Leute gibt, die natürlich auch sehr gut finden, die halt vielleicht ein bisschen mehr als zwei Staffeln bekommen oder so. Ne? Sowas gibt's tatsächlich auch.
Wirklich?
Wow. Ja, ja. Nee, aber spannend. Jetzt haben wir zum Beispiel auch Supernatural hier in so einem Abschluss-Podcast. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Novum. Wobei Tim guckt's ja auch ganz gerne, aber er hat's, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt. Mario, du kannst dich gerne anschließen. Hast du auch noch was? Also nicht unbedingt in der Richtung. Du hast ja gerade schon durchblicken lassen. Supernatural ist nicht so deins, aber...
Nee, ich The Crown habe ich gesehen. Ich gebe zu, ich habe die zweite Staffel nicht geguckt. Der Peter Morgan, der das macht, der ist mir immer so ein bisschen zu verliebt in die Königsfamilie und hat ein bisschen zu wenig Biss.
Sehr interessant, dass du es erwähnt, weil wir hatten das Thema, also ich hatte das Thema mit Nadja vorher schon kurz gehabt.
Okay, genau
das
Ding, dann mache ich es kurz.
Ja, aber genau das Ding ist auch mein Problem so ein bisschen geworden.
Aber Staffel 3 habe ich natürlich wegen Olivia Colman gesehen und Helena Bonham Carter ist so gut und Thomas Menzies und selbst der Junge, wie heißt der noch, der den jungen Charles spielt?
Josh O'Connor, glaube ich, oder so.
Der ist auch phänomenal und das ist einfach, das hatte richtig Hand und Fuß. Und Olivia Colman als Elisabeth ist boah, Mann. Die hat ja vorher in Talkshows das auch so runtergestapelt, so als wenn, oh, I don't know, I just did something, I don't know, I hope it's good. Und wie sie das immer macht mit dem Runterstapeln und dann guckst du dir das an und es ist so anders, wie was sie in Favorite gemacht hat und es ist so gut. Allein deswegen habe ich dass ich glaube, in einem Tag die 10 Folgen durchgeguckt.
Aber kann man da gut einsteigen, wenn man die zweite Staffel nicht gesehen hat? Gut, weil ich habe die nämlich auch nicht gesehen, aber bin durchaus noch interessiert, aber habe jetzt eigentlich keine Lust, wieder Staffel
nachzuholen. Es gibt ja einen Zeitsprung und das sind sowieso so einzelne Vignetten mit so Szenen aus dem Leben der Royals.
Das ist so ein bisschen Procedural-Charakter.
Es ist ein bisschen Anthologie-serienmäßig,
Königsfall der Woche.
Ja. Und dann dieses historische Ereignis. Ja. Nee, das ist schon allein für die schauspielerischen Leistungen einfach mal, das geht.
Ja, kann man machen.
Ja, ansonsten, ich erwähne das, sonst schimpft Bjarne mit mir. Succession habe ich ja dieses Jahr auch angefangen.
Das war auch eine spannende Sache. Manchmal kommt Mario in die Redaktion und sagt, ich habe das angefangen zu gucken. Und denkst du, warum hast du
das ist 2 Jahre her. Manchmal habe ich so verkartete Sonntage und dann mache ich irgendwas an, wo mir das ein bisschen zu überhyped war vielleicht zu anfangen oder wo ich da nicht zu gekommen bin, weil ich habe ja auch immer noch diesen ganzen Anime-Kladderadatsch, den ich machen muss. Dann habe ich Succession angefangen und dann die zweite auch gleich mit durchgeguckt und es ist, wie ich glaube ich einmal bei den Streaming-Tipps geschrieben habe, sehr gut, aber oh mein Gott, möchte ich Guillotinen zurück.
Es müssten so viele Köpfe rollen.
Es müssten, Serie. Genau. Das ist ganz furchtbar. Es ist fast nicht auszuhalten, diese Cringe-Maschine, die der Kendall ist. Es ist wirklich ganz fantastisch, aber es amüsiert mich auch ohne Ende, dass es so viele Parallelen zu meiner Lieblingsserie Neon Genesis Evangelion gibt, mit diesen Daddy-Issues und ich habe bei Twitter mal so einen Vergleich gemacht, welcher Charakter wer ist und das ist amüsiert mich ohne Ende. Bin ich auch nicht der Erste und Einzige, der das herausgestellt hat, aber es ist sehr witzig.
Ich finde es schön, dass du nochmal Succession erwähnst, weil ich für mich war es auch eines der Highlights des Jahres, der alten Serien zumindest, hat glaube ich nochmal das getoppt, was in der ersten Staffel war, für mich zumindest. Das Schema jeder Episode ist eigentlich immer relativ gleich, irgendwie diese schrecklichen Menschen werden an irgendeinem Ort gefangen, können nicht wirklich sich ausweichen und dadurch entstehen halt dann Konflikte und dann geht es halt einfach um Hybris, um Selbstüberschätzung und Macht an sich und das ist so runtergebrochen auf Familiendynamiken. Es ist erstaunlich, dass es so gut funktioniert und natürlich auch überragend gut besetzt. Also für mich definitiv auch eines der großen Highlights des Jahres. Und ja, ich habe so oft mir das T-Shirt über den Kopf gezogen, weil ich nicht glaube, warum macht
ihr das? Man braucht wirklich beim Gucken so ein Kissen, in das man ab und zu so reinschreien kann.
Klingt sehr gesund, ne, Mira?
Ja, also ich habe auch schon viel von der Serie gehört und die steht noch auf meiner Liste, aber ich bin sehr empfindlich, was so Fremdscham angeht. Oh. Vielleicht ist es nicht meine Serie und vielleicht sollte ich die skippen. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich mal reinschauen.
Ja. Der eine, ich sage mal, Auftritt zum Geburtstag von einer Figur, da musste ich wirklich den Ton anmachen und so ein bisschen lalalalala. Da standen mir sämtliche Härchen.
Also da steht dir noch
was. Selbst die Krause legen.
Da steht dir noch was bevor, Mira, weil du es dir mal anguckst. Was hast du denn sonst noch so angeschaut in diesem
ich
Jahr?
Dachte mir, ich erwähne mal His Dark Materials, ich glaube, das geht hier so ein bisschen unter. Und das ist sehr schade, denn die Serie ist wunderschön. Und es ist ein bisschen interessant, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich möchte jetzt unbedingt die Bücher lesen. Und wenn das eine Serie schafft, finde ich das immer schon mal super. Und
der Goldene Kompass ist
genau, das ist genau dieses.
Der Goldene Campus.
Von Philipp Pullman. Palmen, glaube ich. Und ja, und irgendwie ist es halt Fantasy, aber es ist halt wirklich auch für Kinder. Das ist schon die Zielgruppe, aber es funktioniert halt auch perfekt für Erwachsene. Und die in den letzten Jahren gab es so viel mit Game of Thrones und jetzt auch Carnival Row, diese düstere Fantasy.
Ja. Witcher.
Within the Witcher jetzt. Und
Dark and Gritty.
Ja, und irgendwie kann ich es gerade nicht mehr sehen. Und His Dark Materials ist so ein bisschen Ausgleich. Es ist so herzerwärmend und so schön und das CGI sieht so toll aus. Also es ist einfach wunderschön, wie die Tiere animiert sind und es ist einfach eine richtig tolle Serie. Und ich hatte dir ja erzählt, Felix, ja, dass die Musik mich so ein bisschen, ja, so generische Fantasy-Musik.
Ich fand die ziemlich super, muss ich sagen.
Ja, ich höre jetzt seit 3 Wochen nichts anderes mehr als das Theme. ich bin komplett hooked und ich...
Hat der Lin-Manuel Miranda da mitgearbeitet oder ist er nur Schauspieler in der Serie?
Gute Frage.
Ich glaube, der ist nur Schauspieler.
Ich glaube auch, dass der nur als Schauspieler auftritt, ja.
Der ist ja, ne, Hamilton-Fame.
Genau, richtig.
Also der Macher ist Jack Thorne, der hat bei Skins mitgeschrieben, also Skins UK.
Was auch ein interessanter Schritt ist, von Skins zu Dark Materials. Aber er hat, glaube ich, wahrscheinlich noch was anderes
gemacht. Aber trotzdem, wenn wir seltsame Schritte sehen, dann sollten wir vielleicht gleich mal über Chernobyl reden.
Machen wir gerne. Ich muss aber noch mal ganz kurz bei Dark Materials bleiben, weil ich finde es schön, dass du es erwähnst, Mira. Denn ich habe es auch schon an anderer Stelle erwähnt, das ist bei mir auf der Liste irgendwie für Weihnachten.
Perfekt.
Ich glaube, das ist eine perfekte Weihnachtsserie. Vielleicht mich so ein bisschen entführen kann, ein bisschen zauberhaft, ein bisschen märchenhaft. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so eine leicht dunkle Ebene, die jetzt aber nicht zu krass ist, aber eher so eine schöne moralische oder Instanz mit sich bringt. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich fand die ersten beiden Folgen, die ich bisher gesehen habe, okay. Ich habe aber auch gehört, dass es dann erst so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich bin jetzt durchaus gespannt. Und ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwo zwischen den Jahren ein bisschen Zeit dafür finde. Weil ich glaube, auch mit ein bisschen Zeit könnte mir das ziemlich gut gefallen.
Ja, es ist wirklich so eine Weihnachtsserie. Es spielt ja auch im Schnee, später so in der zweiten Hälfte der Staffel. Ich habe so ein bisschen Herr-der-Ringe-Vibes. Ich schaue immer Herr-der-Ringe zu Weihnachten und irgendwie passt das Dark Materials da gut rein. Und ja, es ist einfach wirklich so eine herzerwärmende Serie und die Hauptdarstellerin, die ist ja auch aus...
Daphne Keen, ja.
Genau, Daphne Keen. Die macht es so toll und ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr, dass ich gerade nicht so diese düstere Fantasy habe, sondern mal was anderes. Und ich glaube... Je nachdem, wie sich noch entwickelt, es könnte einer meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten werden, weil sie wirklich so, so schön einfach ist. Einfach schön.
Ja, das braucht man auch, ne? Und wo wir gerade schon beim Thema einfach schön sind, du hast gerade Chernobyl erwähnt.
Oh ja, einfach schön.
Ist jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden, aber bitte halt dich schadlos.
Dann mache ich das auch kurz. Da habe ich den großen Fehler begangen. Ich bin ein paar Wochen später eingestiegen, als gerade die dritte Folge raus war und dachte so, es ist Sonntag, ich habe noch ein paar Stunden, machen wir das mal auf einmal. Und dann habe ich die ersten 3 Folgen auf einmal geguckt und sagen wir so, ging mir nicht gut die Nacht.
Du hättest dich auch auf den Flyschrift setzen können, Mario. Also im
Endeffekt. Ich hab da tatsächlich Albträume von gehabt. Ja. Obwohl ich sonst nie so anfällig für sowas bin. Aber das war eine harte Nacht danach. Gerade Folge 3, wo ja dieser krasse Make-up-Job auch abgeliefert wird.
Die ist wirklich hart. Das ist eine Szene, die habe ich ganz vielen Leuten einfach gezeigt, ohne also die kannten die Serie nicht, aber ich habe ihnen die Szene gezeigt, weil ich fand, dass die so gut dieses Gefühl einfängt, dass die Serie die ganze Zeit aufbaut, dieses Gefühl von Horror, obwohl es eigentlich eine Dramaserie ist. Und und dass du gesagt hast, du hast die 3 Folgen am Stück gesehen. Ich habe die ganze Staffel 2-mal hintereinander gesehen.
Was ist denn los mit euch?
Willkommen zur Maso-Runde von Serien Junkies.de.
Ich habe die ganz normal gesehen und ich fand sie so gut. Und dadurch, dass es diesen geschichtlichen Aspekt hat, wollte ich die unbedingt meinen Eltern zeigen. Und
meine Eltern kriegen die zu Weihnachten.
Und ich habe die nochmal mit meinen Eltern gesehen. Und zwar
Jolly Christmas Time.
Ja, und wirklich in so einem Abstand von einer Woche. Und beim zweiten Mal funktioniert die immer noch genauso gut. Also ich hatte Angst, vielleicht stumpft man dann ab, weil man ja schon weiß, wie das alles aufgebaut ist. Aber nein, es ist wirklich so
großartig. Ich habe die auch schon mehrfach gesehen mittlerweile. Ja. Und was ja hier erstaunlich ist, ist, dass der Craig Mazin vorher Hangover-Filme geschrieben hat und irgendwelche anderen Komödien.
Scary Movie 3 und 3 und 4.
Ja, und dann
irgendwas muss halt die Rechnung bezahlen.
Ja, und dann kommt, aber er hat irgendwie in seinem ganzen Profil ist nichts, was irgendwie wie Chernobyl ist. Und dann kommt er um die Ecke, macht hier Passion Project, boom, 5 Folgen, bestes Fernsehen des Jahres. So. What the fuck?
Wenn nicht sogar mit der Dekade, wo er auch schon, wo er so ein bisschen Recency Bias ist, sagt man ja gerne, ne? Aber
das
glaube ich.
Und ich mag so Historien nach Bildungs-Dokudrama-Sachen eigentlich gar nicht. Also ich finde, da sind immer gute Performance. Performances drin, hier wie zum Beispiel O.J. Simpson, American Crime Story. Aber oh, das nervt mich dann im Nachhinein so, dass ich das nicht als Doku gesehen habe oder sowas. Und das mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Aber Chernobyl, meine Fresse, ist das gut gewesen. Ich könnte so ein bisschen ohne diese irgendwie, wusstest du eigentlich, dass Kommunismus so richtig, richtig schlimm ist?
Oh, was ganz Neues.
Du hast vorher in einer Schuhfabrik gearbeitet. Und jetzt arbeite ich hier. Was willst du dagegen machen? Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht ja, ne, um diesen Wahrheitsaspekt und genau.
Es wird durchaus mit dem kommunistischen System
klar, Kritik aber es
gegangen,
ist
aber es geht generell um ein politisches System, was nicht in der Lage ist, diese Fehler anzuerkennen und dann dementsprechend zu reagieren. Ne?
Es ist so generell anwendbar genau. Einfach. Und ich war da von vorne bis hinten sehr begeistert von. Auch die guten Performances und was da alles für kleine Kniffe in der Inszenierung drin sind. Und die haben sich ja noch, wo du gerade meintest, wie schlimm das aussieht, dass sie, die haben sich ja noch zurückgehalten.
Ja.
Wenn man nämlich den Podcast hört, den ich jedem empfehlen würde. Mhm. Es gibt einen hervorragenden offiziellen Chernobyl-Podcast mit Craig Mazin und ich glaube jemandem von NPR.
Ja.
Und da gehen sie mal durch, was so die Grundlagen waren, auf welche Dokumente die sich berufen. Und die Szene, eigentlich sehen sie ja in der dritten Folge noch eine Person mehr. Mhm. Dem das Gesicht komplett eingefallen ist schon. Und das haben sie dann, sieht man dann nur noch die Reaktion.
Ja. Da war ich sehr froh drüber, als ich das in dem Podcast gehört habe, dass ich das nicht sehen musste.
Und auch die Szene, die Folge mit den Tieren ist eigentlich viel schlimmer ursprünglich gewesen.
Das dachte ich mir auch.
Da haben sie noch wirklich Zurückhaltung geübt. Nee, also Chernobyl, ich verstehe, wenn das manchen zu hart ist. Mhm. Ich bin da sonst auch nicht so, aber das ist wirklich eine große Bestellung hier teilweise. Aber ja, habt ihr jetzt schon wahrscheinlich auch x-mal gehört dieses Jahr. Chernobyl super gut.
Kann man aber auch immer wieder erwähnen und es ist ja auch eine von diesen vielen Vertretern im selben Bereich, die einfach auch sehr hart gewesen sind oder sehr düster, ist ja was uns allen aufgefallen ist sicherlich und ich meine, wir springen jetzt so ein bisschen zwischen His Dark Materials und Chernobyl, das sind natürlich zwei Welten, was die Gefühlswelt zumindest angeht, aber so ist das nun mal, ne, und man braucht ja vielleicht ab und zu mal dann diese wohltuenden Sachen, wie Mira es gerade erwähnt hat, aber genauso halt auch sowas, wie Marius gerade erwähnt hat, weil es halt natürlich auch eine gewisse Bedeutung hat über die Serienwelt hinaus und das wissen wir ja schon wertzuschätzen. Machen wir einmal mit dir weiter, Mira. Kannst du noch was anschließen an Chernobyl, was in die Richtung geht oder was ganz anderes?
Ja, nee, also von Qualität schon. Ich weiß nicht, habt ihr Watchmen schon erwähnt? Aber
ich habe es an anderer Stelle auch schon erwähnt. Bei Tim und Nadja ist es nicht gefallen, aber war auch wieder so eine Serie, wo auf einmal Mario die geguckt hat, wo ich auch dachte, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber bitte, Watchmen, have at it.
Naja, ich kann da nicht so viel dazu sagen. Also ich bin jetzt in Folge 7 erst, also ich hab noch nicht alle gesehen. Und ich kenne den Comic nicht. Mhm. Ich kenne den Film, ich habe den aber vor Ewigkeiten geschaut. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr so viel, was da passiert ist.
Film kann man auch eigentlich getrost ignorieren für die Serie, aber für viele ist es der erste Berührungspunkt gewesen irgendwie mit der Materie.
Ja. Genau, und ich bin so unfassbar begeistert. Ich habe eigentlich gar keine Worte, wie toll das alles ist. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil Lindelof, Lost, verbrannte Erde.
Noch so ein Lost-geschundene Seele.
Ja, und ich dachte mir, naja, vielleicht nicht, dass es nochmal passiert, aber dadurch, dass er jetzt auch nur gesagt hat, es gibt nur diese eine Staffel, ist das ja auch schon mal sehr positiv, meiner Meinung nach. Und ich bin einfach wirklich so begeistert, was die Serie visuell macht und wie sie Stories erzählt und jetzt in, ich glaube, Folge 5, 6, 7 sind ja sehr stark so Flashback-Folgen, sag ich mal, wo sehr viel so um, was den Figuren früher passiert ist, geht. Und ich mag sowas normalerweise in Serien. Ich bin immer genervt, weil ich mir denke, oh, jetzt endlich mal Haupthandlung vorantreiben. Ich will nicht wissen, was dir vor 6 Jahren passiert ist. Und da hat mich das überhaupt nicht gestört. Und ich war super interessiert und super investiert in das ganze Universum. Und ich glaube sogar, dass man da noch mehr Spaß hat, wenn man den Comic nicht kennt. Weil ich kann mir vorstellen, dass so viele Überraschungen und so viele Entwicklungen einem vorweggenommen werden. Und ich bin sehr froh, dass ich den Comic noch nicht gelesen habe, aber ich werde ihn jetzt lesen, nachdem ich das durchgeschaut habe. Das
ist auch eine vollkommen okay Reihenfolge, würde ich sagen, als jemand, der den Comic ganz gut kennt. Ich war ja da auch, hab da auch die Reviews bei uns zugeschrieben und mit dem Comicwissen war es auch interessant, sich die Sachen anzugucken, definitiv. Und man hat viele Parallelen gesehen, also sowohl stilistisch als auch thematisch. Aber ich bin da auch bei dir und denke, dass es halt nicht Voraussetzung ist, um ja. Gottes Willen. Ich glaube, dafür ist Watchmen dann doch zu allgemeingültig in dem, was es erzählt und genau. Erzählen möchte. Und dann ist es wirklich mehr eine, hat es sich mehr inspirieren lassen von der Vorlage von Alan Moore und Dave Gibbons, als dass es sich da wirklich stoisch dran hält. Und Mario, du hast dich, glaube ich, Woche für Woche über einen Jeremy Irons gefreut, der sich in neben natürlich den anderen Darstellern wie Regina King, die ja hervorragend so gewesen ist, auch sehr gut präsentiert hat, oder?
Du hast das auch richtig vorausgesagt. Ich meine, ich bin ja hier als Twin Peaks-Fan bekannt und du weißt, dass exzentrische Performances, die so ein bisschen drüber sind, genau mein Ding sind. Und da war der Jeremy Irons natürlich ein gefundenes Fressen jede Woche. Ja, den Comic kenne ich auch, obwohl ich überhaupt kein Superhelden-Mensch ja sonst bin, wie du ich weißt. Auch nicht. Aber das hatte hier schon Hand und Fuß. Ich fand das Ende ein bisschen arg gewöhnlich.
Mhm. Jetzt nicht zu viel verraten,
nein.
Muss ja auch noch gucken.
Aber
da draußen sind bestimmt auch noch einige Leute.
So, aber ja, da ich weiß sehr diesen antirassistischen Flagge zeigen Ansatz zu schätzen, wie das Ganze historisch verwoben ist und wie das im Spirit des Comics gehalten wurde, obwohl die Themen alle ganz anders sind. Das finde ich schon, das Hand und Fuß, obwohl ja dieser ganze Anstrich nicht so ganz meins ist, aber ich habe das gerne geguckt, allein wegen der guten handwerklichen Machart und wegen der guten Performances und wegen dem Jeremy Irons.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja viele Dramen gerade erwähnt hintereinander. Habt ihr irgendwie mal ein bisschen was aus dem Comedy-Bereich, was ihr vielleicht mal erwähnen könnt? Weil wir wollen ja mal ein bisschen lachen, wa?
Soll ich einfach?
Wie wär's, wenn wir gleich mal zu dem gehen, was wir beide gesehen haben?
Ja.
Und wenn du Horror magst,
ja.
Könnten wir über What We Do in the Shadows reden.
Ja. Ja, sehr schön. In dem Moment hat sich Mario in eine Fledermaus verwandelt tatsächlich. Wir haben tatsächlich schon im Halbjahres-Podcast zum Serienjahr 2019 ein bisschen drüber gesprochen, aber an der Stelle gerne nochmal. Ihr beide seid große Fans und an anderer Stelle werdet ihr es auch hören. Die Serie kommt bald nach Deutschland. Wir dürfen noch nicht sagen, wann und wo, aber es dauert nicht mehr lang, liebe Fans. Und ihr dürft euch freuen, oder?
Es ist, also, falls ihr euch darüber Sorgen macht, dass der Cast nicht der gleiche ist wie im Film, den ihr vielleicht kennt, hier Fünf-Zimmer-Küche sagt.
Ja, oder tatsächlich getroffen, ja, richtig.
Macht euch darüber keine Sorgen, der Ersatz ist so gut. Allen voran Matt Berry.
Ich würde sogar sagen, dass das eine gute Entscheidung ist, einen neuen Cast zu nehmen und dass der, also der vom Schauspiel ist auf dem gleichen Niveau.
Taika Waititi hat ja auch keine Zeit, der Mann, ne?
Ja.
Aber Matt Berry, den kennt ihr aus IT Crowd als der junge Renholm Chef oder vielleicht aus Toast of London, eine sehr unterschätzte Comedy, die ihr auch wenn ihr sie irgendwie zugreif bekommt ansehen solltet. Und Matt Berry ist immer so, ne, so dieser pompöse,
sehr theatralisch.
Ja, immer diese sehr pompösen Performances und Natascha,
das überfällst du mich mit den Namen und das tut mir sehr leid, hier habe ich leider nicht
parat. Ja, auf jeden Fall super Cast, Vampire in der WG, die Banalität des Untotseins, was soll man dazu noch
Orgien,
sagen?
Orgien, komische Vampirtreffen mit sehr prominenter Besetzung, wir verraten nichts, lustige Abenteuer mit Sterblichen, die dann vielleicht
DNA-Tests.
Interessante Wendungen nehmen.
My Gregor Jeff.
Also fand ich auch, habe vielleicht wieder fast ein bisschen vergessen, weil es lief in der ersten Jahreshälfte.
Es lief
sehr
früh, genau. Aber,
ich fand es auch großartig, muss ich sagen.
Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich hatte am Anfang Angst, dass das Konzept nur einen 90-Minuten-Film trägt und dass, wir haben das, die Vampire sind wie Menschen von den Problemen her und wir machen diesen Mockumentary-Style, haben wir jetzt schon mal gesehen. Aber nein, es trägt, ich glaube, für immer. Also ich würde gern für immer diese Serie sehen.
Sind ja auch unsterblich.
Ja, es wird ja auch eine zweite Staffel geben.
Genau.
Über die Charaktere hinaus, das sind nicht ganz 1:1 die Charaktere aus dem Film. Es gibt aber so Parallelen. Es gibt so den alten Dracula-mäßigen oder Vlad der Impaler Vampir. Dann gibt es so den Aufschneider Dandy so ein bisschen. Und dann gibt es hier aber auch den Energievampir, der eine nette neue Zusatzsache ist. So ein bisschen der Bürokrat,
ja,
der den Leuten so mit seiner Anwesenheit alleine schon
das Leben aussaugt.
Ja. Und dann haben wir hier natürlich noch den Obervampir, gespielt von Douglas Jones. Der ja in Star Trek auch den langen Lulatsch da spielt. Das ist
und
schon
diverse Monster in Guillermo del Toro-Filmen. Oder
ja, und
Charaktere.
Und wo du Guillermo sagst, muss man natürlich auch noch den Vampir-Sklaven-Helfer, ja. Erwähnen, der hier versucht, es seinem Herr recht zu machen, damit er vielleicht auch irgendwann mal Vampir wird. Das war ja in dem Film eine Frau. Das ist eine Hausfrau, die nebenbei halt für ihn so seine Vampirsachen gemacht hat. Und hier ist es halt eine der Hauptrollen dieses Mal. Und das ist
ist eine sehr gute Perspektive, die damit eröffnet wird. Und hat tatsächlich auch eine großartige Punchline zum Ende der Staffel.
Ja, ohne den wäre, glaube ich, auch das ganze Serienformat nicht möglich. Das ist schon sehr wichtig und sehr gut, dass der damit bei ist und so eine große Rolle einnimmt.
Ja.
Ich finde es aber auch sehr gut, dass sie einen Vampir weiblich gemacht haben, weil ich finde, das bringt auch nochmal eine wirklich neue Perspektive, weil sie, die Vampirin hat ja auch eine Beziehung mit dem anderen Vampir und das nochmal eine neue Möglichkeit, so ein paar humorvolle Gags einzubauen.
Ja, die Schauspielerin davon, die hat vorher so Comedy-Sachen für die BBC gemacht und so. Und die ist so witzig, aber auch von Natur aus.
So viel dazu.
What We Do in the Shadows.
Erwähnen wir gerne. Was ist sonst noch so dabei?
Und vielleicht auch noch erwähnen, das beste Opening mit. Und der beste Opening-Song, würde ich sagen.
Ja. Das ist sehr schöne Musikauswahl.
So ein 60er-Jahre-Stück. Von so einer Dame mit ihrer Gitarre.
You're dead.
And out of his world. Aber ist der nicht auch im Film, der Song?
Nein, ich glaube nicht.
Doch, ich glaube schon.
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich behaupte es einfach mal, ja.
Gut, gehen wir da.
Mira behauptet es und wir schweigen still. Mario, ich gucke mal auf deinen Zettel. Du wolltest gerne noch ein bisschen was über Steven Universe sagen. Eine kleine unterschätzte Animationsserie da draußen.
Wollen wir das vielleicht mal kurz generell abhandeln? Generelle Animation könnte ich ja ein bisschen was erzählen.
Gerne.
Steven Universe hatte ein richtig gutes Jahr. Da ging ja die Hauptstoryline in der Serie Anfang des Jahres gleich zu Ende. Da wurde ja
Mario ballert hier gegen die Heizung wie so ein Amateur. Müsst es entschuldigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wie damals auf dem Klo noch. da wurde die Hauptstoryline zu Ende geführt, was für manche so ein bisschen rund war vielleicht, aber gut gemacht auf jeden Fall. Und dann gab es ja noch den Film im Sommer, der ja so ein großes anderthalbstündiges Musical war mit so einer neuen Figur, die auch richtig gute Nummern da drin hatte. Das war auch sehr gut. Und dann ist jetzt gerade angelaufen Steven Universe Future, wo das alles so ein bisschen in die Zukunft springt, ein paar Jahre. Und der Steven Universe dann auch endlich in Erscheinung eines Teenagers auftritt, damit der Synchronsprecher seine Originalstimme...
Der war ewig jung in der Serie,
Ja, genau. Er ist ja auch nur halb Mensch und eigentlich ist er schon, während er der Junge ist, eigentlich schon im Teenageralter, aber verbleibt noch ein Kind sozusagen. Und jetzt hat er so ein bisschen aufgeholt und dann, muss der Synchronsprecher, der ja mittlerweile auch älter geworden ist, nicht mehr so viel tun. Aber es ist nach wie vor sehr gut. Da ist nach wie vor so viel Emotion drin, so viele gute Songs.
Es fühlt sich mal an, als wäre das einfach eine Serie über Liebe, über Hoffnung, über Gutsein und Solidarität. Und das finde ich irgendwie jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, es hat das Herz so am rechten Fleck. Das ist ja auch die erste Trickfilmserie, die von den GLAAD-Leuten nominiert wurde, wegen Repräsentation von LGBTQ. Konzepten würde ich eher mal sagen, weil es ist ja nicht wirklich immer hier Mann und Frau, sondern in dieser Welt, dieser Außerirdischen, ist das ja noch alles so ein bisschen anders geregelt, aber das sind so hauchdünne...
Da wird nicht so richtig in Geschlechtern gedacht, ne? Das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja, aber die treten schon halt in Form von Geschlechtern auf, von daher kann man das dann doch wieder sehen. Ja. Und die haben ja noch außer Verpartnern dieses Fusionskonzept, wo dann halt eine dritte Person draus wird und da werden so interessante Sachen mitgemacht. Es hat eine so dichte Mythologie, also abgesehen davon, dass es super witzig ist und Songs hat und super bunt und spaßig ist, also hat das auch eine richtig, richtig coole Sci-Fi-Hintergrund-Mythologie, die so viele Twists einbaut, die man wirklich nicht kommen sieht. Also ich würde sagen, insgesamt hat die Serie, ich glaube, so drei Wendungen, die mit zu den besten TV-Twists zählen, die ich je gesehen habe. Also durch die Bank weg.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr gut, immer noch, nach wie vor. Und Rebecca Sugar, die macht das schon gut.
Sehr schön, sehr schön. Du hast noch was weiteres?
Noch aus dem
Animationsbereich? Wollen wir nochmal ganz kurz zu Mira, damit wir noch so ein bisschen Wechselspiel haben? Möchtest du noch irgendwas anschließen,
was
bei dir ganz oben auf der Liste ist?
Ja, also eine Serie, die vielleicht nicht das Allerbeste ist, die Schwächen hat, aber die für mich ein absolutes Highlight war How to Sell Drugs Online Fast im Sommer. Eine Serie, auf die ich schon so ein bisschen länger geschaut habe, die ist ja von der Bild- und Tonfabrik. Und ich war super begeistert. Ich fand, dass sie sehr viele, sehr tolle kreative Ideen hatten und diese Ideen super umgesetzt haben. Und die ganze Idee, die ganze Story, finde ich, hat getragen. Und ich finde, die trägt auch noch für weitere Staffeln. Bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Und warum die für mich so ein bisschen Highlight war, weil ich mich super repräsentiert gefühlt habe. Es gibt nämlich eine Szene, wo einige der weiblichen Figuren, die eigentlich, die werden als sehr, sehr gute, sehr normale, durchschnittliche Mädchen dargestellt. Und sie nehmen ja auch Drogen. Es geht ja in der Serie um Drogen. Und es gibt aber eine Szene, wo sie sich abends zusammensetzen und No Man's Sky spielen.
Ja.
Und das haben sie, finde ich, so natürlich eingebaut, dass das Mädchen sind, die Videospiele spielen, aber trotzdem normale Mädchen sind. Und das ist etwas, was mir persönlich als jemand, der auch viele Videospiele spielt, sehr oft in Serien fehlt, weil es ist meistens entweder, ja, es ist die nerdige Figur oder es ist ein klischeehaftes Mädchen. Und was dazwischen gibt es meiner Meinung nach noch nicht genug. Und da hat die Serie bei mir total ins Herz getroffen.
Sehr schön. Ja, sehr schöner Punkt, den du da ansprichst. Repräsentation, wahnsinnig wichtig. Know your audience auch ein bisschen, ne? Also weiß, wen du ansprechen willst und wie du es ansprechen willst.
Sind das die vom Böhmermann, die
genau.
Tonleute?
Genau.
Ja,
ne?
Ja,
genau.
Guter Punkt, ja. How to Sell Drugs Online Fast. Irgendwo ist eine Klammer dazwischen.
Das haben auch, glaube ich, viele gesehen, weil dafür wurde richtig viel Marketinggeld in die Hand genommen. Also ja. Da hat man ja wirklich überall.
Finde ich aber auch gut, weil es war eine frische jugendliche Serie, die sich auch Dinge getraut hat, auch gerade in der Umsetzung. Das fand ich auch sehr spannend.
Also wirklich, wirklich
was sie sich da halt einfallen lassen.
Das kann passieren, wenn Netflix Geld für Marketing ausgibt.
Dann wird das auch geguckt. Ja, Mario, du und dein OA-Stachel, der sitzt so tief.
Ey, Mann, ich bin... Ah,
wirklich, naja. Ja, aber vielleicht kannst du da ein bisschen balsam drüber schmieren mit einem anderen Titel, den du uns noch vorstellen
möchtest. Ja, ich bleibe im Animationsbereich und eins meiner ganz, ganz, ganz großen Highlights, würde ich auch sagen, ist gewesen Undone, das Amazon-Original.
Oh ja,
sehr schön.
Mit dem Rotoskopie-Verfahren gemacht, was ja immer so ein bisschen kontrovers ist, auch unter Animationsfans, weil das so ein bisschen als geschummelt gilt oder sowas. Aber ich bin ein ganz großer Fan von irgendwie, du kannst mir die alten Ralph Bakshi-Filme geben, du kannst mir die Richard Linklater-Sachen geben und selbst die...
selbst das Aha-Video Take on Me.
Der Take on Me, genau.
Läuft hoch und runter bei dir.
Eine meiner Lieblings-Anime-Serien des ganzen Jahrzehnts war auch Die Blumen des Bösen, was ja auch... eine Manga-Verfilmung war, die aber mit diesem Rotoskopie-Verfahren gemacht wurde. Und ich finde, das macht immer so einen ganz geilen Look und kann so gut thematisch verwoben werden. Und hier auch handlungstechnisch, weil es geht ja um eine junge Frau, gespielt von Rosa Salazar, die ja auch schon Erfahrung hatte mit dem Motion Capturing in Alita.
Alita Battle Angel.
Und die hier so einen Autounfall hat und danach vielleicht im Koma liegt oder vielleicht irgendwie Quantenreisen macht mit ihrem Daddy, gespielt von Bob Odenkirk, und dann geht ihre Realität komplett in die Binsen und dreht total am Rad, und da sind so viele Sachen möglich und das wurde so schön ausgeschöpft und so schön ambivalent gehalten, ja. Und die Rosa Salazar, die ist so gut da drin, durch diese ganze Animationstapete durchzuschauspielern. Da merkt man wirklich, dass sie Erfahrung darin hat, weil so ihr Freund, der sieht die ganze Zeit aus wie so eine Sockenpuppe.
Ja.
Der
wie so ein Leibbrot.
Ja, nee, das ist, also wenn ihr so ein bisschen experimentelle Animationsstuff für Erwachsene, wenn das euer Ding ist, dann ganz, ganz große Empfehlung.
Ja, also auch von meiner Seite, ich fand auch sehr schön, dass sie trotz dieses, sag ich mal, Animationsstils eine so ernste Story verpackt haben, und es, wie du ja schon sagst, man weiß nicht so richtig, was abgeht, und es wird ja auch ganz viel thematisiert, dass die Hauptfigur vielleicht eigentlich nur geisteskrank ist und vielleicht Depressionen hat und nicht so richtig mit dem Verlust von ihrem Vater umgehen kann, und mich hat die Serie total zum Nachdenken angeregt, und ich habe, nachdem ich die Serie geschaut habe, habe ich mich dann mit Freunden und Kollegen und sowas an der Uni darüber unterhalten, so über Depressionen und wenn man so selber das Gefühl hat, dass das, was man sieht, echt ist, aber alle anderen sagen, das ist nicht echt, wie was man dann macht und so. Und ich finde es einfach immer super, wenn Kunst und Medien und Kino und Filme und Serien einen irgendwie zum Nachdenken anregen und so ein bisschen das, was man bisher dachte, vielleicht verändert.
Ja, und das könnte so leicht so finster sein, aber ihre Serienfigur ist irgendwie so ein... So ein Energiebündel, so ein Sonnenschein und so eine interessante, lebendige Figur einfach, dass das irgendwie so überhaupt nicht schwer ist anzugucken einfach. Ja. Und es hat auch so ein richtig schönes so lateinamerikanisches Lokalkolorit, weil, oh, was heißt Lokalkolorit? Das spielt in New Mexico?
Ich glaube, es wird nicht einmal so
richtig. Nee, aber es
spielt auf jeden Fall in Amerika. Sie reisen einmal nach Mexiko.
Aber genau, und ihre Familie hat lateinamerikanische Wurzeln. Genau. Und deswegen hat es so einen kulturellen Anstrich, weil sie sich auch mit ihren Vorfahren irgendwie dann auseinandersetzt und was diese Verbindung da.
Vielleicht irgendwelche schamanischen Ursprünge hat.
Ja, genau.
Ihre Vision oder das, was sie erlebt, ja.
Und das war ein ganz großer Wurf. Und überraschenderweise, obwohl das auch so ein wundervolles, ambivalentes Ende hatte, bekommen die eine zweite Staffel. Und ich dachte zuerst so, oh, wirklich? Und dann dachte ich so, okay, aber die können ja jetzt direkt einsteigen und müssen nicht erst so eine Folge Vorlauf machen und Leute darauf vorbereiten und in diese Animation einläuen. Die können jetzt mit der zweiten Staffel sofort richtig loslegen und dafür bin ich dabei.
Ja.
Aber also, ich glaube auch, dass das so eine Serie ist wie in Richtung Fleabag, die nicht ewig trägt. Die müssen da relativ früh, glaube ich, ein Ende finden und bei einem Höhepunkt aufhören.
Ja. Denke ich auch.
Auch gar nicht so unverwandt mit Fleabag, würde ich fast behaupten.
Genau.
Also,
ähnliche Themen, die besprochen werden.
Wo du das sagst, auf jeden Fall.
Ähnlichen Humor zu einem gewissen Teil, ja.
Mhm. Nur die Verpackung ist halt sehr speziell und definitiv reizvoll, weil man hat es halt selten zuvor gesehen, zumindest in diesem Ausmaß.
Ja, wenn euch die Animation bekannt vorkommt, also BoJack Horseman-Produzenten haben ja daran gearbeitet.
Richtig, Bob Wexberg und Kate Purdy sind, glaube ich, die beiden.
Und, die haben ja auch geschrieben.
Und die Animation, die stammt von einem Typen, falls ihr diese Kurt Cobain-Dokumentation gesehen habt, Montage of Heck von 2015 oder so.
Die ist sehr gut.
Da wurden ja Teile seines Tagebuchs verfilmt, sozusagen, so nachinszeniert. Und das war auch in diesem Stil. Und genau, so sieht das auch aus.
Ein holländischer Künstler, glaube ich.
Ja.
Der Name ist mir leider entfallen. Ja. Aber der hat mit seinem Team irgendwo zwischen den Grachten Amsterdams gesessen und wie wild rumgedoktert an den Storyboards und was richtig Schönes dabei herumgekommen.
Ja, also ist bei Amazon, wie gesagt, eine der wenigen Originals, die noch haben im Grunde. Und dann haben die sich gleich so ein richtiges Ding getraut und war das gut.
Das ist gut. Uns ist nämlich letztens aufgefallen, im Gespräch mit Hannah und Adam, ihr werdet es auch noch hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Amazon so ein bisschen schwach auf der Brust war dieses Jahr, unserer Einschätzung nach. Also da gab es zwar ein paar Sachen zu sehen, aber qualitativ ging es so. Wir haben ja über Carnival Row schon ein bisschen gesprochen, was okay war, aber jetzt auch nicht der Riesenbringer, wobei es gerade sehr aggressiv beworben wird, auch gerade hier in der Stadt. Man sieht überall gigantische Poster. Sowas wie Jack Ryan war relativ schrecklich, muss ich sagen. Also das habe ich mir tatsächlich angetan. Aber sowas wie Undone war halt so eine richtig positive Randerscheinung, wo man gar nicht dachte, guck an, was kommt da von zu? Und dann war das wirklich ein toller Titel von Amazon Prime Video. Wir haben noch ganz, ganz wenig Zeit. Also
ja, darf ich noch mal kurz
allen noch so ein bisschen kurze Runde
zustehen. Ich würde noch mal kurz erwähnen, zwei Sachen aus der Animation, die ich erwähnen möchte aus Japan.
Ja.
Zum einen das Netflix-Original, nicht Animation, sondern Stop-Motion, Rilakkuma and Kaoru. Das ist eine Stop-Motion-Serie über eine Frau, nicht mehr ganz so jung, also mittleren Alters, würde ich fast sagen, die in der Großstadt wohnt mit so ein paar Maskottchenbären. Das ist alles ganz furchtbar putzig, aber hat auch so einen düsteren, melancholischen Unterton, weil es um Einsamkeit im Erwachsenenalter auch geht. Und dann lebt sie halt mit diesen Bären und diese wortlosen Bären, die trösten sie dann ab und zu an Ende dieser 10-minütigen Folgen. Und es ist so traurig und schön gleichzeitig. Ja, es sieht so putzig aus, aber lasst euch davon nicht hinters Licht führen. Da ist schon sehr viel ganz realer Schmerz mit drin.
Ja.
Und dann, weil du mich gefragt hattest nach meinem Anime-Highlight des Jahres, das wäre eine Serie namens Sarah Sanmai geschrieben. Findet ihr bei Anime On Demand. Das ist das letzte, neueste Ding von dem Kunihiko Ikehara, der so einer der aktuell größten Anime-Schöpfer ist, der immer sehr exzentrische Stoffe hat. Und das ist, ich würde da gerne jetzt so viel mehr drüber erzählen, aber ich habe das schon in den Anime-Highlights einmal vorgestellt. Ich glaube, in der Frühjahresausgabe von unserem Anime-Podcast, drei Jungs werden in Kappas verwandelt. Das sind diese mythologischen Kreaturen.
Ich erinnere mich an die Promobilder, die du mir zugeschickt hast.
Und dann kämpfen die gegen bizarre Monster, was auch Leute sind, die verwandelt wurden und die repräsentieren dann ihre Paraphalien oder geheimen Bedürfnisse und Wünsche, und dann kämpfen die zum Beispiel gegen so ein Kartonmonster, weil der Typ gerne sich Kartons über den Kopf gezogen hat, wenn er nackt ist. Und dann müssen sie die Anusperle des Monsters extrahieren, weil da die Seele drin ist. Und auf dabei, ja. Und dabei erscheint denen dann so ein Wi-Fi-Signal über dem Kopf. Und dann teilen die, ohne es zu wollen, auch andere Geheimnisse von sich selber. Und dann geht's halt, ne?
Ja, logisch.
Und, ja, nein. Klingt, es ist sehr bunt. Klingt nach sehr einer
0815-Geschichte, die ich mir sofort.
Es ist sehr Anime und bunt damit. Und nutzt das Medium total aus. Und es ist super, ja, allegorisch und super gay.
Na dann, schaut da mal rein. Wie,
Sara Sanmai.
So, und jetzt bist du nochmal dran.
Ganz kurz noch, also einmal Kingdom, diese koreanische Zombie-Serie.
Cool, ja.
Dazu habe ich ja schon einen Streaming-Tipp geschrieben. Also da habe ich eigentlich schon fast alles dazu gesagt, was man sagen kann. Das ist eine tolle Serie einfach. Good Omens wurde ja auch schon hier erwähnt.
Yep.
Ist einfach britische Comedy. Ist einfach perfekt. Und eine Serie, die so ein bisschen kleiner ist und die ich ganz spontan mal bei Netflix gefunden habe und direkt angeschaut habe, Dairy Girls.
Ja, da läufst die du haben, hier, da rennst du hier offene Türen ja, ein. Sehr ja. schön.
Die haben wir hier auch schon gefeiert. Genau. Ich glaube im letzten Jahr. Mehr als im zweiten, aber ja. Aber wo wir bei den Briten sind, Years and Years bitte nicht vergessen. Oh mein Gott, Emma Thompson und Stuff.
Ja.
Russell T. Davies.
Das ist richtig. Dairy Girls, ganz kurz, weil Mario ist ja gerade ein wenig die Parade gefahren. Warum?
Ich dachte, wir haben keine Zeit.
Ja, aber jetzt sagt sie Dairy Girls und Dairy Girls mag ich, Mario. Ich mag auch Years and Years tatsächlich. Deswegen dachte ich, ich wollte nochmal Mira zu Wort kommen lassen. Nee, hast du einfach so entdeckt? War auch, glaube ich, so ein Geheimtipp für viele Leute auf Netflix. Auf einmal war es da. Und
ja, also das war eine der wenigen Sachen, wo der Netflix-Algorithmus mir tatsächlich in die Karten gespielt hat. Weil ich weiß gar nicht mehr, was ich anderes noch geschaut habe. Auf jeden Fall hat mir Netflix gesagt, ja, deswegen schau doch mal Dairy Girls an. Und ich fand das Plakat,
vielleicht
was...
Vielleicht ein Sex Education oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass sie das verknüpft haben.
Das kann sein. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie nach Coming of Age oder so gesucht. Und das Plakat war so absurd. Und ich dachte einfach, okay, ich schaue jetzt mal rein, weil ich gesehen habe, ja, so 20 Minuten Comedy, kann ich mal kurz reinschauen. Und ich war instant gehuckt. Es war so gut einfach. Ich mag diesen irischen Humor, der komplett übertrieben, über die Stränge schlägt.
Nordirisch, sonst kriegst du Ärger.
Ja, das stimmt. Und ja, ich finde es einfach toll und ich mag es, wie sie diese Ernsthaftigkeit von diesem Konflikt, der in den 90ern in Irland ja war, zwischen den Katholiken und Protestanten, mit dieser Leichtigkeit vom Erwachsenwerden und von der Jugend verbinden. Und das finde ich einfach toll.
Ja. Einfach eine tolle und Serie. Man hat danach ganz viele Cranberries Ohrwürmer.
Und generell 90er-Jahre-Soundtrack galore, definitiv. So, Mai, du hast ganz kurz noch Years and Years erwähnt. Das erwähnen wir nochmal. An der Stelle war wirklich eine verrückte Dystopie, die uns da Mitte des Jahres präsentiert wurde. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bisher ist immer noch nicht so richtig klar, wo es landen wird in Deutschland. Bei BBC One war es, glaube ich, in UK. Ne? Und
Russell T. Davies, der alte Doctor Who-Showrunner, aber auch Queer as Folk und also Sachen. Und ja, so eine, ich glaube, ich habe es beschrieben als eine Mischung aus Black Mirror und This Is Us.
Das trifft ziemlich gut, muss
so
ich sagen.
So Familiendrama, aber Dystopie und dann springen wir immer ein bisschen mehr in die Zukunft und ne, zweite Amtszeit von Trump oder Pence oder was das dann ist und
ich glaube,
alle möglichen,
Pence ist irgendwann, ja.
alle möglichen politischen, soziopolitischen Entwicklungen, neue Finanzkrise und wie diese Familie halt dann darauf reagiert. Genau, und neue, aber gleichzeitig neue Technik und die dann auch damit reinspielt und das
nimmt sich unfassbar viel vor, diese Serie.
Oh mein Gott, werden da große,
glaube ich, fast darin ein bisschen.
Da werden sehr große Kanister
aber
aufgemacht.
Im Herzen ist irgendwie so ein Familiendrama, weil diese Menschen, die sich so nahestehen, die zanken sich, die müssen sich irgendwie vertragen, die versuchen irgendwie gemeinsam Antworten zu finden auf diese wahnsinnig verrückten Zeiten, was eigentlich unmöglich ist und das war durchaus faszinierend.
Ja, und Russell
sechs
Tovey,
Folgen durch, super.
Russell Tovey ist da auch drin, mein großer Serien-Crush und ja, ganz toll. Und Emma Thompson, um sie nochmal zu erwähnen, sie spielt hier so eine garstige Politikerin, die so eine neue Partei aufmacht und sie ist so scary.
Ja.
Sie ist so scary.
Mit der gruseligen Emma Thompson schließen wir auch diese Aufnahme jetzt ab. Wir haben wieder ein kleines bisschen überzogen, aber das finde ich okay, denn erneut ist ein sehr, sehr spannender Mix an verschiedenen Titeln zusammengekommen, wie auch schon bei Tim und Nadja. Und ich hoffe, liebe Menschen da draußen vor den Empfangsgeräten, dass ihr was mitnehmen könnt aus diesen Listen, aus dieser Vorstellung. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Sehr schön, Mira, dass du hier dabei gewesen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Spaß gemacht. Mario, dir hoffentlich auch.
Wie immer.
Ihr da draußen, liebe Leute, könnt uns natürlich wie immer auch Mails schreiben, podcast@serienjunkies.de, wenn ihr eure Lieblingsserien des Jahres mit uns teilen wollt, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zu den Titeln, die von Mira und Mario vorgestellt wurden oder generell ein bisschen Feedback loswerden wollt, das könnt ihr auch bei Apple Podcasts machen. Sternbewertungen sind da sehr gerne gesehen. Auf YouTube sind wir zu finden und natürlich auch bei uns auf der Seite serienjunkies.de gibt es dann einen Artikel zu diesem Podcast, wo noch ein paar Links sind und wo ihr auch generell euch beteiligen könnt an der Diskussion zu den besten Serien des Jahres. Uns, ne, wir einzelne Personen, kann man auch finden direkt auf Twitter. Da findet man dich, Mario, unter dem Handle.
@firewalkwithme mit 2.
Wenn ihr mit ihm noch ein bisschen mittrauen wollt, dass der OA nicht weitergegangen ist, Mario ist bereit dafür. Mira, du bist auch auf Twitter.
Ja.
Nicht ganz so aktiv, meinst du, aber trotzdem vielleicht.
Irgendwann mache ich es vielleicht mal wieder.
Ja.
@mirakamir mit K.
Alles klar. Und ich bin @JohnFerrari. Es war mir eine Freude. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Leute da draußen. Wir verabschieden uns schon mal und sehen uns wieder hören uns wieder im neuen Jahr. Wir wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und eine schöne Zeit mit Serien. Ne? Da gibt es ja einige von. Macht es gut, liebe Leute. Tschüssi.
Auf Wieder, tschüss.
Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.